Austausch und Fragen zum Seminar und zu weiteren Kennzeichen der charismatischen Bewegung steht also bei uns im Programm. Ja, Rudolf, dann darf ich dich bitten.
Ja, ich weiß gar nicht, ob noch Fragen übrig geblieben sind. Ja. Wir haben schon so manche Frage mal besprochen. Ja.
Kannst du mir bitte nochmal die Bibelstellen nennen, die du betreffs des Heiligen Geist genannt hast? Du hast es Epheser 1,30 genannt, Römer 8 und 9 und dann aus der Apostelgeschichte.
Ja, gut. Aus Galaterbrief ist eben vor allen Dingen wichtig, diese Frage, wann der Geist Gottes empfangen wird, dass er praktisch im Moment des Gläubigwerdens empfangen wird und nicht später. Das finden wir in verschiedenen Bibelstellen in Galater 3. Da hatte ich genannt Galater 3, Vers 2, Galater 3, Vers 14 und Galater 3, Vers 22. Diese drei Bibelstellen bezeugen miteinander, dass der Geist empfangen wird, wenn man an Jesus Christus gläubig wird und nicht zu einem späteren Zeitpunkt als ein zweiter Segen, als ein sogenannter, wie das die Pfingstler eben gelehrt haben. Das war von heute Morgen.
Ja, und du hattest aber noch Epheser, Apostelgeschichte. Die habe ich auch nicht, die Apostelgeschichte-Stelle.
Ja gut, da war als Vorbild für den Geistempfang Apostelgeschichte 10, wo Cornelius und die Seinen spontan beim Hören der Botschaft den Geist empfangen. Ja? Das ist eigentlich so, wie es auch heute heilsgeschichtlich die Regel ist und wie es Gott macht. Ja. Also gut, die eigentliche, ja, also Apostelgeschichte 10, der Beweis und 11, 11 ist dann der Beleg, wie Petrus das einordnet, wo es dann praktisch heißt, diese Stelle, dass das eben Christus mit dem Heiligen Geist taufen wird und dass sie die Gabe genauso empfangen haben wie wir, ja, wo das dann nochmal gezeigt wird, dass praktisch mit der Geistestaufe auch die Gabe des Geistes gleich mitgegeben wurde. Das ist Apostelgeschichte 11, und zwar die Verse 15 bis 17. Da.
Über die Lehre des Heiligen Geistes hast du auch eine genannt, aber die habe ich mir leider nicht so schnell geschrieben. Hast du die gerade parat?
Nee, das wüsste ich jetzt nicht, was du meinst, aber also ich kann jedem empfehlen, das gibt es glaube ich noch, da ist ja diese Broschüre, die charismatische Geistestaufe, da ist der Vortrag in ausführlicher Form schriftlich ausgearbeitet, sind viele Bibelzitate auch ausgiebig zitiert bzw. erwähnt. Also da hat man dann alles schriftlich. Ja? Die charismatische Geistestaufe, das ist eigentlich genau das Thema von dem Vortrag. Müsste da in der zweiten Reihe. Ja, genau. Ja?
Ich habe in dem Zusammenhang auch hier das Buch von dir.
Ja.
Habe ich ja zwei Exemplare. Die könnte ich also auch, ich weiß nicht, was das gekostet hat, mal irgendwann.
Kostet 17 Euro, was weiß ich, 34, glaube ich, so.
Kann die beiden Exemplare, da ist, glaube ich, alles umfassend.
Da sind die meisten Themen schriftlich ausführlicher abgehandelt, ja.
Aha. Also da ist alles, es gibt da noch ältere Bücher, auch von dem Kurt Quadflieg, was du den kennst.
Ja, wobei der ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das ist nämlich ein konservativer Pfingstler geblieben. Der zieht zwar über den Siegfried Müller her, über die Charismatiker, und aber wenn du genau hinguckst, ist er immer noch für die Geistestaufe und für die echten Geistesgaben.
Ist auch gestorben schon.
Ist der inzwischen?
Ja.
Ah ja, wusste ich gar nicht, weil also ich habe mich damals noch, habe ich mir noch überlegt, ob ich ihm mal schreiben soll oder so. Also er ist, sagt viele gute Sachen, aber er hat also sich von der Pfingstbewegung und von den Grundlehren nicht so ganz gelöst, ja, leider.
Das heißt, und sie werden viele verführen,
ja.
Erschütternde Bilanz eines Insiders.
Ja, ja, ich weiß, da hat er, aber...
Von dem, kennst du wahrscheinlich Thorsten Brentscheid.
Jawohl, Gott auf charismatisch, ja, das ist auch sehr...
dazu, wo die ganzen schlimmen Sachen auch dann zu sehen sind.
Ja, ja.
Und ja, wo ich da gerade schon mal dabei bin, was eigentlich jetzt mit der Charismatik nichts zu tun hat. Es ist von Marcella Deppe.
Ja.
Da gibt es eine MP3-CD, also sehr hörenswert und auch sehr evangelistisch gehalten über die Hölle, weil er so wenig darüber geredet wird in der heutigen Zeit. Auch für gestandene Christen, also eine sehr gute Sache als Buch und als CD. Also wirklich hörenswert, diese Sachen. Dann hatte ich da von der IABC den Zeitruf mitgebracht und Der schmale Weg, das ist auch eine Zeitung. Und was ich auch sehr empfehlen kann, aber ich möchte niemanden von der Bibel lesen abhalten, das ist, glaube ich, noch das Wichtigste. Komm heißt die Zeitung, die gibt es nur im Internet von dem Werner Fürstenberger. Das ist eine sehr geistliche Zeitung. Ich weiß nicht, was, ob du die auch kennst.
Ich kriege die auch immer wieder per E-Mail, ja.
Ja, dann habe ich, aber ich wollte mich da...
Wir machen aber erst zu Ende.
Und zwar hast du dir erzählt, dass, und das ist ja eigentlich auch klar für jeden echten Gläubigen, dass Gott uns manchmal erzieherische Lektionen erteilt. Denn Gott liebt den Züchtigen.
Ja.
Jetzt ist mir nicht so ganz klar, im Vater unser beten wir, führe uns nicht in Versuchung. An einer anderen Stelle heißt es, Gott kann nicht verführt werden und er verführt sonst
Gott niemanden. Versucht niemanden. Er versucht nicht. Und er kann nicht versucht werden.
Ja. Sind wir denn aufgefordert, im Vater unser zu beten und für uns nicht in Versuchung?
Ja, gut. Ich denke, dass es ein Unterschied ist. Gott versucht selber niemand direkt zum Bösen, aber er kann zulassen, dass der Feind uns versucht. Das ist, denke ich, der Unterschied. Ja? Gott will ja niemanden zum Bösen verleiten, aber manchmal ist es erzieherisch gut, wenn wir Versuchungen erleben und deswegen lässt Gott das zu. Also der Teufel hat den Herrn Jesus versuchen wollen, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen. Gott hat ihn nicht selber versucht, aber Gott hat es zugelassen, um die Treue des Herrn zu erweisen und letztlich auch zu zeigen, dass der Satan immer wieder besiegt wird, natürlich von dem Sohn Gottes sowieso, aber auch von den treuen Gläubigen. Das finden wir nun auch wieder bei Hiob. Hiob wird ja von dem Herrn selber gelobt als ein tadelloser Mann. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja, pass mal auf, ja, wenn ich dem Hiob seinen Wohlstand und alles wegnehme, was du ihm gegeben hast, dann wird er dir absagen. Und dann sagt Gott, du kannst ihm alles wegnehmen, also ich erlaube, dass du ihn versuchst, mit dem Ziel, dass der Satan eine Niederlage erleidet und der Triumph der Gnade offenbar wird. Ja? Und das ist so eine Lektion für uns. Also, und wenn wir sehen, führe uns nicht in Versuchung, dann denke ich, ist es einfach auch ein Ausdruck der Demut, dass wir wissen, wir können nicht stolz und selbstgerecht sagen, na, lass die Versuchung nur mal an mich rankommen. Ich bin so treu, das ist nur wieder der Petrus gewesen, ja, der gesagt hat, egal was kommt und wenn ich sterben muss, ich werde dir immer treu bleiben. Ja? Das war falsch. Ja, wir müssen von uns aus sagen, Herr, wenn du mich nicht festhältst, würde ich bei der geringsten Versuchung sofort versagen. Ja, es ist nur die Gnade Gottes. Und das ist ja das Schöne, wenn Gott uns wirklich Versuchungen schickt, dann gibt er uns auch die Gnade zu überwinden. Ja? Wenn unser geistlicher Zustand sehr schlecht ist, stolpern wir trotzdem und überwinden nicht. Aber Gott hat uns auf jeden Fall dann auch alles mitgegeben, um in der Versuchung, 1. Korinther 10, den Ausgang zu schaffen. Also in diesem Sinn denke ich, also Gott selber versucht uns nicht, aber er lässt es zu, dass wir versucht werden. Aber wir sollten nicht aus selbstbewusster Ichtheit heraus sagen, ja, schick ruhig Prüfungen, ich werde meine Echtheit sowieso beweisen. Ja, da ist der sicherste Weg zur Niederlage. Ich denke, so könnte man es vielleicht verstehen, obwohl ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich das... wäre halt nur ein Versuch einer anderen.
Das wäre dann Hinführung zur frommen Überheblichkeit.
Ja, dass man meint, ich selber kann schon, ich bin so treu, ich bestehe das schon alles. Ja? Wir müssen sagen, Herr, von mir her kann ich gar nichts bestehen. Wenn ich deine Gnade und Kraft nicht immer wieder neu habe, dann werde ich bei jeder Versuchung versagen. Das ist die richtige Einstellung. Aber mit dem Herrn kann ich auch jede Versuchung überwinden, ganz klar. Weil er der Allmächtige ist und der, der überwunden hat.
Ja? Wäre Versuchung in dem Fall und Erziehung das Gleiche vom Ziel oder gibt es ein Unterscheidungsmerkmal?
Ja, nee, ich meine, Erziehung ist natürlich das weitaus umfassendere Die Versuchung ist nur ein Erziehungsmittel Gottes. Manchmal auch, um zum Beispiel Schwachpunkte in unserem Glaubensleben fest aufzudecken. Ja? Dass wir plötzlich merken, ja Mensch, da war ich überhaupt nicht wachsam. An dem Bereich habe ich eigentlich mein geistliches Leben schleifen lassen. Ja, und dann kommt eine Versuchung und wir fallen rein und dann merken wir, Mensch, da war ich nicht wachsam, da hatte ich nicht die Waffenrüstung, da war ich nicht innerlich in der richtigen Einstellung. Und dann können wir das korrigieren. Na, sonst läuft das ja unkorrigiert weiter, wenn Gott nicht manchmal Situationen schickt, wo das aufgedeckt wird. Ne? Also Gottes Erziehungshandeln umfasst viel, viel mehr. Es umfasst liebevolle Mahnung, Belehrung, Unterweisung, wie bei der Kindererziehung auch. Das ist also bei weitem nicht nur Strafe natürlich und Züchtigung, sondern Erziehung ist Vorbild, Unterweisung, Belehrung, Ermahnung, Zurechtweisung und dann aber auch schmerzhafte Züchtigung. Ja? Und das ist ganz einfach, wenn wir auf die Mahnung hören, dann muss es nicht zur schmerzhaften Züchtigung. Das ist wie bei der Kindererziehung. Ja? Aber manchmal hören wir nicht auf die Mahnungen und dann kommen wir bis zu dem Punkt, wo Gott schmerzhaft züchtigen muss. Ja? Das ist übrigens ein Thema in der Broschüre, die ist halt, ne, ist noch ein bisschen was da, geistliche Reife und geistliches Wachstum. Ja? Da versuche ich mal so ein bisschen aufzuarbeiten, Bibelstudium, was hat Gott gelehrt über Wachstum eines Kindes Gottes, was gehört da dazu? Eben gerade Prüfungen, Erziehungsmaßnahmen Gottes und so weiter. Ja, also wer da Interesse hat, das zu vertiefen, der könnte da vielleicht fündig werden. Aber jetzt war, glaube ich, die Schwester dran.
Aus dem Zusammenhang habe ich gehört, dass Sie meinen, ich wollte das nur bestätigt haben, dass Sie meinen, wenn man zum Glauben kommt, da ist der Heilige Geist nötig.
Ja.
Und wenn man gläubig geworden ist, sprich wiedergeboren ist, dann zieht er in unsere Herzen ein.
Ja, genau. Er wirkt zunächst mal vorbereitend an dem Herzen, dass jemand überhaupt an den Punkt kommt, dass er die Bekehrung sucht und möchte. Und dann, wenn der Mensch wirklich Buße tut und sein Leben dem Herrn ausliefert und an ihn glaubt, dann kommt er ins Herz. Genau, ja, ja. Das ist, so sehe ich das, ja.
Ich habe jetzt mal eine Frage. Jetzt noch zu Epheser 5, 18,
ja.
Das zweite Teil steht hier, sondern werdet voll Geistes.
Ja.
Ist es das gemeint? Ist es gemeint, dass es die also erfüllt, also die werden immer wieder erfüllt?
Nee.
Da nichts verstanden. Oder ist es jetzt eine Erfüllung?
Nee, ich denke, das ist jetzt nochmal eine andere Sache. Ja. Das habe ich nur aus Zeitgründen nicht mehr angesprochen im Referat heute Morgen. Ich denke, es gibt also einen Zustand Vollgeistes. Das ist also eine Grundhaltung eines hingegebenen Gläubigen, der in einem geordneten Beziehung zum Herrn steht, der gehorsam ist dem Wort und der sozusagen sich beständig vom Geist Gottes erfüllen lässt. Ja? Das ist sozusagen das Optimum der Normalsituation. Und diese Geisterfüllung in der Bewährung zum Zeugnis kommt nochmal obendrauf. Ja? Also Stephanus war zum Beispiel ein Mann voll Geistes und Glaubens. Das war eine Sache, die sich über die Monate seiner Nachfolge gehalten hat. Er war insgesamt geisterfüllt.
Was ist das hier gemeint, voll Geistes?
Ja, genau. Das ist also ein beständiger Zustand, den wir haben sollten. Und das ist aber nicht diese ganz besondere Geistausrüstung für einen Zeugendienst. Die kommt da nochmal drauf. Ja? Aber Tatsache ist, dass eben, sag mal, es gibt Gläubige, die dem Geist viel Raum geben in ihrem Leben, durch Gehorsam, durch Glauben, durch Hingabe an den Herrn, durch Selbstverleugnung kann man dem Geist viel Raum geben. Und solche, die durch Ichhaftigkeit, Eigenwillen, Ungehorsam den Geist ziemlich blockieren, sodass sie nicht wirklich geisterfüllt leben. Ne? Da gibt es Unterschiede. Und das hat mit der Herzenshaltung zu tun, das hat etwas mit dem längerfristigen Zustand zu tun, ja. Aber auch das hat natürlich nichts mit einer sogenannten Geistestaufe oder zweiten Erfahrung zu tun. Ich kann eine Zeit lang geisterfüllt leben, das kann ich von der Bekehrung an, ja. Viele Gläubige sind direkt nach ihrer Bekehrung am meisten geisterfüllt in ihrem geistlichen Leben und gehen nachher eher zurück, leider, ne. Das hat also nichts mit einer zweiten Stufe oder zweiten Erfahrung zu tun, sondern ich empfange den Geist in der Fülle, wenn ich einfältig bin, gehorsam, dem Herrn vertraue, mich selbst verleugne, dann bin ich ganz automatisch geisterfüllt. Das ist eigentlich der Normalzustand, sollte es sein. Nur leider, weil wir das Fleisch eben haben, ist es nicht der Normalzustand, sondern ist etwas, wo wir erst wieder hinkommen müssen und auch immer wieder merken, ja, ich habe vielleicht eine Zeit lang wirklich in der Kraft des Geistes gewirkt und dann kam irgend so ein Punkt, da habe ich den Geist Gottes wieder betrübt, da ist es wieder zurückgegangen. Jetzt muss ich wieder neu danach streben, dem Geist mehr Raum zu geben. Ja? Ich denke, das ist so ein Bereich, wo genau dieses Gebot drauf abzielt. Ja? Während, wie gesagt, diese ganz spezielle Dienstausrüstung bekomme ich nur für Krisensituationen. Ja? Wo man dann auch merkt, jetzt bin ich in einem Gespräch und jetzt merke ich ein Stück, ich habe jetzt eine Ruhe und ich habe jetzt Worte, die kommen jetzt nicht von mir, ich hätte vielleicht ganz nervös und gereizt reagiert oder anders, aber jetzt übernimmt der Herr da ein Stück und gibt mir die Kraft, richtig zu antworten, ruhig zu bleiben, wo ich provoziert werde und so weiter. Ja? Das ist diese besondere Situation, dass, wenn ich vielleicht danach wieder mit meiner Frau oder meinen Kindern rede, ist es weg. Ja, da versage ich vielleicht wieder ganz kläglich. Ja? Das war für eine ganz bestimmte Situation, wo ich Zeugnis geben sollte vor Menschen, vor Ungläubigen. Ja? So verstehe ich das vom Zeugnis der Schrift her. Ja? Ich meine, vielleicht.
Darf ich nochmal wissen, wie ziehe ich die Waffenrüstung Gottes an? Wie sollen sie anlegen, die Waffenrüstung?
Ja gut, das ist natürlich ein bisschen Thema für sich, aber es ist ja, ist klar. Ich denke, was hier gemeint ist mit diesen Bildern, ist ja eine bestimmte Haltung. Ja, wenn es heißt, zieht den Gürtel der Wahrheit an, dann hilft es natürlich nicht so viel, wenn ich dann nur im Gebet sage, ich ziehe jetzt den Gürtel der Wahrheit an, sondern es geht ja darum, A, dass ich gegürtet bin mit der Wahrheit Gottes. Das hat aus meiner Sicht, jedes Teil hat einen objektiven und einen subjektiven Aspekt. Ja? Also Gürtel der Wahrheit heißt A, ich muss gerüstet sein mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit des Wortes und mich auf die Wahrheit stützen, zum Beispiel meine Stellung in Christus, die Erlösung, die Verheißungen. Und auf der anderen Seite gibt es eine subjektive Seite, das heißt, ich muss wahrhaftig sein. In dem Moment, wo ich lüge, wo ich betrüge, hat mich der Teufel sozusagen auf sein Land entführt und dort kann er mir eins draufgeben, ja? Ich muss in der Wahrheit wandeln vor Menschen und vor Gott, damit ich den Feind überwinden kann. Genauso der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Auf der einen Seite geht es hier um die Gerechtigkeit in Christus. Ich muss wissen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich habe ja keine eigene. Ja? Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich gehöre ihm. Mir sind die Sünden vergeben. Der Satan kann mich nicht anklagen. Und auf die subjektive Seite des Brustpanzers der Gerechtigkeit ist, wenn ich in Sünde lebe, wenn ich also nicht Gerechtigkeit praktiziere, dann bin ich natürlich auch angreifbar. Dann kann mich der Feind über diese Sünde, die ich nicht bereinigt habe, anschießen. Und so könnte man da ein Stück weitermachen, ja, dass hier eben auch die Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens ist ganz interessant, ja, dass es wichtig ist, dass wir nicht hinterm Berg halten mit unserem Evangeliumszeugnis, dass wir uns zum Herrn Jesus bekennen und da nicht feige kneifen, ne, dass auch das uns angreifbar machen kann. Der Schild des Glaubens, gut, das ist, denke ich, klar, da geht es wirklich darum, dass wir wirklich dem Herrn vertrauen, dass wir lernen, mit dem Herrn zu rechnen und im Vertrauen auf seine Verheißungen auch alle Lügen, alle Angriffe des Bösen zurückweisen, wenn er uns anklagen will, in Verdammnis ziehen will, dass wir dann einfach wissen, der Herr Jesus starb für meine Schuld, er hat sie getilgt, sie ist nicht mehr vorhanden vor Gott. Ich bin gerecht und geheiligt vor Gott. Oder umgekehrt, wenn der Herr, wenn wir also versucht werden zum Hochmut, dass wir dann ganz klar sagen, ich bin nichts in mir selber, ich bin nur in dem Herrn etwas. Ja? Und solche Dinge, den Schild des Glaubens und dann auch natürlich das Schwert des Geistes. Das heißt also einfach, dass ich zum Beispiel lebe im Wort Gottes, dass ich eine klare Heilsgewissheit habe, dass ich weiß, durch das Opfer Jesu Christi bin ich mit Gott versöhnt und errettet. Ja? Der Feind kann mich nicht in Verdammnisgedanken stürzen und in Depressionen und Selbstanklage und Zweifel. Das versucht er natürlich sehr gerne. Wenn wir auf uns selber schauen, dann kommen wir können wir zugucken, wie wir ganz schnell im Loch landen. Ja? Wir müssen mit dem Herrn rechnen. Das ist also auch hier so dieser Punkt, Helm des Heils, interessant, betrifft auch die Gedankenwelt eben, ja, dass wir nicht in unseren Gedanken eben da in Verdammnis kommen und in Abgründe gezogen werden, Depressionen, Selbstmordgedanken, Verdammnisgedanken, ja, das kommt sehr oft vor, gerade wenn der Feind Leute mitbekommt, die nicht den Helm des Heils haben, die ihre Gedankenwelt auch nicht schützen durch Wachsamkeit. Ja, da kann der Teufel manchmal schlimme Sachen anrichten in der Gedankenwelt. Also so würde ich das verstehen. Es geht also um Haltungen. Es geht nicht darum, dass ich sage, jetzt ziehe ich die Waffenrüstung Gottes an. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern es geht um Haltungen. Es geht darum, dass wir in einer ganz bestimmten Weise leben, Tag für Tag, dass ich zum Beispiel, wenn ich sündige, dass ich das rasch bereinige, dass ich es dem Herrn bekenne, ja, dann ist also mein Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht, hat kein rostiges Loch. Ja, wenn ich aber da natürlich eine Sünde eine Woche lang mit mir rumschleppe und will sie gar nicht recht bereinigen oder versäume es, dann, ja, dann braucht mich nicht wundern, wenn da ein Pfeil reinkommt. Ja, da ist der Brustpanzer nicht richtig in Ordnung. Ja, so verstehe ich das.
Die Feuertaufe, die du heute erwähnt hast, was besagt die eigentlich aus? Denn wenn die Geistestaufe für die Pfingstler schon so ein entscheidendes und wichtiges Ereignis ist, frage ich mich, was dann die Feuertaufe ist.
Ja gut, ist das eben für die Extrempfingstler ist das nochmal eins drauf aufs Schwärmertum, ja? Nochmal mehr. Aber das ist natürlich, das gibt es natürlich genauso wenig wie die falsche Geistestaufe, biblisch gesehen, wie gesagt, ist es eigentlich das Gericht, die Feuertaufe, ja. Aber für manche Pfingstler ist es praktisch nochmal eine Extrasalbung zusätzlich zu der normalen Pfingstlersalbung noch dazu.
Ja, du sagtest ja, dass das Gericht das ja wäre. Mhm. Dann ist das ja eigentlich für sie nichts Erstrebenswertes.
Ja, aber die verstehen das nicht. Der Feind verdunkelt ihnen diese Zusammenhänge, sodass sie rufen, taufe mich mit Feuer. Mhm. Ja. Und das Anstreben als das höchste der Gefühle, noch mehr wie die Geistertaufe. Ne?
Aber die lesen die Texte oder auch? Also ich meine, oder lesen sie nur den einen Satz? Und alles.
Nein, das Problem ist, dass wenn man die Geistertaufe hat, dann liest man die Bibel, wie wenn man sozusagen einen Blaufilter vorgeschaltet hat. Ja? Du siehst einfach bestimmte Sachen nicht. Ja? Ich habe öfters 1. Korinther 14, 21 bis 23 gelesen, aber ich habe es nie gelesen. Ich bin immer drüber weggeglitten. Ich habe es gar nicht verstanden. Ja? Ich habe öfters Matthäus 18 gelesen, mir ist es einfach nicht aufgefallen, dass es ja eigentlich ganz klar von Sündenvergebung spricht und nicht von Dämonen. Das fiel mir gar nicht auf, weil ich hatte einen Schleier vor meinem geistlichen Auge. Ja? Das war nicht klar, sichtbar, sondern ich habe die Dinge in dem Denkraster und in den Fehldeutungen dieser Irrlehrer gelesen und fehlgedeutet. Ja? Das Problem ist, die Geistertaufe bringt eine dämonische Belastung und Verblendung mit sich. Auf der anderen Seite eben auch, wir haben echt geglaubt, wir sind die Christen der höheren Stufe. Ja, wir wissen bloß, wie man den Satan binden kann und die Dämonen rauswerfen kann. Diese Unterstufen-Christen, die haben ja keine Ahnung, die können ja gar nicht überwinden, weil die wissen ja nicht, wie man den Satan bindet. Ja? Solche dummen Gedanken waren da drin. Ja? Man hat sich, aber hätte sich von so jemand auch nichts sagen lassen, der war ja nicht erleuchtet, der hatte ja nicht diese höhere Stufe, die wir hatten.
Ja? Soll das dann jetzt heißen, dass ich das Gespräch mit einem Charismatiker gar nicht suchen brauche erst?
Nein.
Oder suchen einfach, um nicht zu sagen, so von wegen, hat mir nie einer was gesagt.
Naja, nee, man sollte das Gespräch durchaus nicht meiden, aber man muss wissen, ein Charismatiker, der sozusagen im Vollrausch seiner Gaben und Segnungen ist uneinsichtig und verblendet. Man darf sich nicht wundern, wenn an dem manche biblische Argumente völlig abprallen. Der versteht die gar nicht. Der ordnet die höchstens als Bedrohung ein. Ich sage immer, wenn ich also in meiner vollcharismatischen Zeit hätte ich mein Buch mit spitzen Fingern genommen und hätte es in den nächsten Mülleimer geworfen. Ja? Aus Angst davor, es könnte meine Salbung beeinträchtigen oder meine Vollmacht wegnehmen, wenn ich da was Falsches lese. Ja? das ist eine Konditionierung, die dieser falsche Geist den Leuten auch beibringt. Und das muss man wissen, damit man nicht frustriert ist. Ich sage immer, wenn man beten will für Charismatiker, muss man beten, Herr, führe sie in die Krise. Führe sie dorthin, wo sie merken, dass zwischen ihren Ansprüchen und Lehren und Erwartungen und der Wirklichkeit ein ganz schmerzhafter Gegensatz besteht. Ja? Dass sie auf dem Bauch landen, auf gut Deutsch gesagt, wie auch immer. Ja? Mancher Charismatiker wird krank und dann erlebt er, wie die Leute ihn gesund beten wollen. Und wenn es nicht funktioniert, sagen sie, du hast falsch geglaubt. Ja? Vergiss es, tu erst mal Buße über deinen Sünden, dann wirst du schon gesund werden. Und dann wachen so Leute manchmal auf und sagen, Moment mal, da kann was nicht stimmen. Ja? Also es geht kaum jemals ohne irgendeine Krise. Und da, man muss beten, Herr, mach diese Leute nüchtern aus dieser Verblendung, aus diesem Nebel heraus. Gib, dass sie merken, es stimmt was nicht mit ihrem Weg. Und dann, wenn jemand auf der Nase liegt sozusagen, dann ist er bereit, auch in Frage zu stellen und zu sagen, Mensch, wo bin ich eigentlich gelandet? Das stimmt doch nicht mehr überein mit Gottes Wort. Ja? Aber solange das nicht der Fall ist, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute zum Teil sogar aggressiv reagieren, wenn man sie warnen will. Ja? Du willst ihnen ja ihr höchstes Gut wegnehmen. Ne? Ihre Vollmacht, alles, worauf sie stolz sind, sage ich jetzt mal ein bisschen scharf. Aber ja, da muss man sich nicht wundern, aber man darf darum beten, Herr, führ sie doch in Situationen, wo sie merken, in was sie da geraten sind. Und das tut Gott manchmal und dann kann jemand auch wirklich frei werden.
Ja, ich habe also einen Charismatiker, den kannte ich früher, mit dem habe ich auch mal schon sehr, sehr lange her den Römerbrief gelesen, wir haben uns dann getrennt. Und bei dem wurde das auch so sein müssen eigentlich, dass er von Zeit zu Zeit mal in eine Krise kommt. Der kam auch in Krisen hinein, regelmäßig. Und dann ging er aber in die Klinik, in die charismatische Klinik und ließ sich da behandeln. Dann kam er wieder zurück und dann kam er wieder in die Krise rein. Und jetzt habe ich mal gehört, irgendwie, dann hieß es, ja, der ist in Rente gegangen und mit den Nerven. Aber es ist immer so dieses, nicht? Er nimmt das nicht an, aber die Klinik dann, die charismatische, die, was ich, ist das Altensteig oder irgendein...
Ja, De Ignis, Egenhausen, ne? Oder, ja,
da ist das. Und da lässt er sich immer wieder aufpushen. Nicht?
Ja, ist klar, furchtbar, ist traurig. Ja.
Ich hatte mal ein Erlebnis gehabt, meine Schulkameraden und die Cousine rufte mich mal an und sagte, sie hat Probleme. Und dann sind wir zu Besuch gefahren, ich, Cousine und ihr Mann. Wir sind alle in einer Klasse gewesen, haben sie besucht. Wir waren da, wir sind auch zur Versammlung gefahren, kamen zurück und auf dem Rückweg sagt meine Cousine zu mir, sag mal, die hatte gesagt, hast du es gemerkt, was für einen starken Geist hat Willi? Und sagt sie, was meinst du darüber? Hat der Schulkamerad über mich gesagt. Ich sage zu ihr, das hat sie zu dir gesagt. Ja, sagt sie, ich habe das sofort gemerkt, dass er nun die Tür geöffnet hat, was für eine Ausstrahlung, was für eine Kraft in ihm ist und alles. Und hat sie ihr das erzählt. Sagt sie, was meinst du, was meint sie damit? Ich sage zu meiner Cousine, ich habe keine größere Kraft als du und als dein Mann. Wir haben alle einen Geist empfangen, sage ich, und wir sind alle durch den Geist Gottes, sage ich, werden wir geführt und wiedergeboren sind. Und sage ich, ist nichts, dass ich, sage ich, mehr Geist habe, ihr habt weniger, weil der Geist ist der gleich. Nur sage ich, du hast nicht solche Erfahrungen gemacht in dieser Geisterwelt, wie ich gemacht habe. Aber sag ich, was du mir jetzt erzählst, jetzt weiß ich auch, warum sie die ganze Zeit am Zittern war. Und als wir im Gebet waren, sie hat nie den Namen des Herrn Jesus Christus über die Lippen gebracht. Sie hat immer darum gestolpert, aber über Gott, Gott, Gott gesprochen, aber sie hat Jesus Christus, was persönlich hat sie nie gesagt. Und danach hat meine Cousine mit sie gesprochen und dann haben wir auch gebetet für sie und alles. Aber für mich war es interessant, dass diese Frau, die ging rum und sie sagte, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich bin am Zittern die ganze Zeit und alles. Aber dass sie sowas zu meiner Cousine gesagt hat, was meinen Sie, das ist, wie ich das sehe, dass Leute, die von Und sie hat auch diese irgendeine, so eine, ihr Onkel, glaube ich, hat sie nachher erzählt, irgendwas war da passiert und dann hat sie so eine Kraft gekriegt und wie das da, das Gleiche, was bei den Charismatikern und sowas hat sie mal erlebt gehabt in ihrem Leben. Aber später kriegte sie diese Krisen und dann haben wir sie besucht und dann kam dieses hier.
Na gut, das Problem ist, was auch der Bruder gesagt hat, es gibt eben dieser falsche Geist bringt letztlich Labilität und Zerstörung ins Glaubensleben. Er bringt unbiblische Höhenerlebnisse und dann aber auch unbiblische Tiefenerlebnisse. Ja, das heißt also Depressionen, Zerrüttung des Verstandes, Verklagungsgedanken, Unsicherheiten, solche Dinge sind der Preis, wenn man sich nach falschen Ekstasen und falschen Kräften ausstreckt. Ja, das hängt miteinander zusammen. Und deswegen ist es eben auch so ein Problem, dass die Leute ein Stück innerlich eigentlich gar keinen Halt mehr in Christus finden, weil sie gelehrt werden, immer auf irgendwelche Techniken zu vertrauen, auf irgendwelche Formeln, auf irgendwelche Gurus. Und sie verlieren den Herrn selber aus dem Blickfeld. Der Satan lenkt auch den Blick von dem Herrn und seiner Herrlichkeit, seinem vollkommenen Sühnopfer weg und richtet ihn auf alle möglichen Dinge, auf den Teufel und seine Macht, auf die Charismatiker und ihre Wunderzeichen und was nicht alles, aber nicht auf den Herrn. Ja? Und deswegen geht auch jemand im Glauben auf jeden Fall zurück und nimmt Schaden, wenn er so einen Geist annimmt, ja, und sich unter diesen Einfluss kommt. Auf jeden Fall.
Ja. Aber bei der Feststellung wurde nachher haben wir festgestellt, sie war überhaupt nicht wiedergeboren.
Ja, das kann durchaus sein. Ja, ja. Das kann durchaus sein, dass eben so Menschen nur eine religiöse Erfahrung machen, aber dann eben nicht zur biblischen Buße kommen. Ja, auch weil eben, wie gesagt, das biblische Evangelium in den Kreisen, die stark von diesen falschen Geistern geprägt sind, die kommt nicht vor. Es kommt irgendeine Verzerrung rein, die Leute im Regelfall nicht zum Glauben kommen lässt.
Aber dass die so eine Aussage spricht, dass sie so einen Unterschied macht zwischen mir und den anderen, obwohl wir aber alle im Glauben sind.
Naja gut, da musst du vielleicht auch aufpassen, dass es nicht auch der Feind ist, der dann versucht, einen Hochmut in einem zu schüren, ne? Nein, durch solche Leute, wenn man denkt, oh, der hat einen viel stärkeren Geist als die anderen, da muss man also auch aufpassen, ne, dass das nicht...
Das habe ich meine Cousine auch, ich kenne mich in diesen Bereichen sehr gut aus.
Ja.
Und da habe ich meine Cousine auch sofort gesagt, sage ich, das ist, was sie spricht, weil sage ich, in der Dämonenwelt, sage ich, bin ich nicht an Unbekannter. Also deswegen, das war ja auch, sie wusste selbst nicht, was mit ihr los ist, ne, diese Frau. Und als sie mir das erklärt habe, da wurde mir sofort klar, was da los ist mit dieser Frau. Und nachher konnten wir dann einfach ins Gebet gehen und bitten darum, damit die befreit wurde nachher. Ich habe ihr auch sehr viel erklärt. Schaden hat sie nachher angenommen, dass die wieder zurückgefahren sind. Aber das ist, dass man durch diese Geisterführung auch, dass in der Dämonenwelt auch nicht unbekannt ist. Das ist ja auch, weil diese Brüder wollten da irgendeinen Dämonen austreiben, da haben die rausgeschmissen und die sagen da, mit dem Christus, den Paulus verkündet, da haben ja Dämonen gesagt, der ist uns nicht unbekannt und Christen kennen, aber wer seid ihr? Und das ist auch, meine ich auch, dass sie auch damit verbunden ist.
Ja, weitere Fragen?
Was bedeutet das, wenn konservative Pfingster sagen oder gesagt haben, als Schutz, wir stellen uns unter die Feuermauer oder wir bitten um Schutz irgendwie mit der Feuermauer? Da gibt es auch irgendwie so ein Lied.
Ja gut, ich weiß nicht. Ich würde einfach sagen, das ist auf jeden Fall nicht biblisch und nicht gesund. Ja? Unser Schutz ist der Herr Jesus selber. Ja, der Herr Jesus selber ist unser Schirm und Schild. Wir brauchen keine Feuermauer, wir brauchen auch nicht uns unter die Bedeckung des Blutes zu stellen. Das ist auch so ein bisschen so eine etwas magische Technik, wo vergessen wird, dass eigentlich das Blut Jesu Christi beständig für uns spricht, und zwar auf dem Gnadenthron im himmlischen Heiligtum. Dort ist es ja gesprengt, dort hat es der Herr hineingebracht und es redet jetzt für uns. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass wir beständig Schutz haben. Ja? Und das ist auch so ein Punkt, dass man sagt, naja, also wenn ich mich unter das Blut stelle, dann bin ich geschützt. Und wenn ich das mal vergessen habe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der Teufel angreift. Das ist unsinnig. Ja? Das stimmt so nicht. Sondern in dem Moment, wo wir selber in Christus klar stehen, das heißt nicht irgendwelche Sünden praktizieren und nicht bereinigt haben, da sind wir geschützt. Ja? Und zwar durch den Herrn und seine Gegenwart selber. Und der Feind kann uns nicht antasten. Ja? Und daran ändert auch zum Beispiel so eine Formel nichts, ja? Wo das ein Stück weit auch in die Gefahr gerät, ja, bis hin zu so einem magischen Gebrauch zu tendieren. Ja? Und so ähnlich ist es auch mit einer feurigen Mauer, das brauchen wir nicht. Ja? Wir haben den Herrn, er ist unser Schirm und Schild und unsere Burg, in der wir geborgen sind. So verstehe ich das. Ja? Natürlich ist es manchmal nötig in der Anfechtung, das mache ich zum Beispiel, dass ich dann dafür danke, im Gebet. Ja? Ich danke dir, Herr, dass du mein Schirm und Schild bist. Und dann diese Verheißungen im Glauben in Angriff, also in Anspruch nehmen, aber ich muss nicht bestimmte Formeln sprechen, damit ich geschützt bin. Also so sehe ich das jedenfalls. Ja.
Und es gibt die andere Sache, die sagen dann, bitte darum um den Engel, dass der Herr oder der Jesus oder dass der himmlische Vater dir da einen Engelschutz gibt.
Wie ist das dann? Kann ich irgendwie auch nicht sehen. Ich bete einfach zum Herrn um Schutz und ob er das jetzt durch einen Engel macht oder irgendwie anders, das ist mir eigentlich jetzt nicht so entscheidend wichtig. Ich kann das auch nicht beurteilen, was da am besten ist. Also ich würde einfach dem Herrn danken für seinen Schutz, für seine Gnade, ihn um seinen Schutz bitten, auch wo es angebracht ist. Aber ich würde es dem Herrn überlassen, wie er schützt. Ja, also ich will jetzt da kein Dogma draus machen, wohlgemerkt, ich werde um Rat gefragt, ich habe hier keine autoritative Bibelauslegung, sondern ich kann nur in aller Schwachheit einen Rat sagen. Ja, das kann jeder auch anders sehen, oder ne? Ich möchte ich also jetzt nicht auf die Waagschale legen. Ja, vielleicht die Schwester Quest da hinten.
Ich habe vor Jahren das Buch geschenkt bekommen, 50 Engel für das Jahr von Anselm Grün. Der heißt Anselm, den hatte ich verwechselt mit einem anderen Grün, mit so einem weltlichen Autor. Ich war da gerade im Gespräch, drehe das Buch so um und sehe diese mystische Gestalt von Anselm Grün.
Ja.
Da habe ich mich erst wirklich furchtbar erschrocken. Und dann habe ich das mal gelesen, nur so auszugsweise, dem ist ja alles überflüssig mit diesem Engel, was er da schreibt. Also, ich konnte gar nichts davon verwenden, weil ich mit Gottes Wort viel mehr hatte und Besseres. Ne? Und jetzt hatte ich gehört, dass Anselm Grün, aber auch andere Pastoren oder Geistliche sagen, Christus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Das brauchte er nicht. Gott braucht kein Blutopfer für Sünden. Er ist nur gestorben, hat nur gelitten, um auch unsere Schmerzen nachzuempfinden und Trost darin zu sein, wenn wir leiden müssen.
Ja, das ist ein perverses, falsches Evangelium. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Das macht auch die Emerging Church, das machen auch die liberalen Theologen in der evangelischen Kirche mehr und mehr, dass sie sagen, das blutige Sühnopfer ist anstößig, das wollen wir nicht, ja, wir brauchen das nicht, und das ist also der absolute Verrat und Abfall am biblischen Glauben.
Es passt ja auch nicht zum liebenden Gott, der nur liebt.
Ja, das ist klar, der bedingungslos alle annimmt und sie eh schon alle toleriert und gesegnet hat, ja, egal was für Sünden sie tun, das ist das falsche Evangelium, das zunehmend verbreitet wird in der modernen Welt, das eben auch hinläuft auf die Hure Babylon. Ja, letztlich muss man einen falschen Gott schaffen, der jeden so annimmt, wie er ist und der auch jeden religiösen Weg so akzeptiert, wie jeder ihn wählt, und am Schluss kommt er doch bei Gott an. Ja? Das ist die Botschaft der Hure Babylon, der Welteinheitsreligion. Und da passt Christus als der einzige Weg, und da passt auch das Zorngericht Gottes und das Sühnopfer des Herrn nicht dazu. Weil sonst müsste man ja zugeben, dass man nur dadurch dem Zorn entkommt, dass man das Sühnopfer annimmt. Und lieber sagt man, nein, nein, Gott hat gar keinen Zorn, ja, Gott liebt alle bedingungslos und das Sühnopfer ist bedeutungslos. Ja, das ist dieses antichristliche, falsche Evangelium. Das werden wir noch öfters hören, ganz bestimmt.
Das ist auch die Einheitsreligion.
Ja,
so, da
ja.
Kann ich mich mit allen Religionen zusammen.
Ganz genau, das ist auch der Sinn und Zweck unter anderem. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch da vorher war. Ja?
Diese Offenbarung 17 oder 18 mit der Ökumene, wie siehst du das? Die katholische Kirche ist ja dabei, alle einzuheimsen, sage ich mal.
Mhm. Ja.
Ist damit dann das Babylon, die Hure Babylon gemeint, oder was wäre das genauer? Denn es gibt ja, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ich habe das nur gehört, dass zum Beispiel die katholische Kirche Zwischenstationen hat, sage ich mal, wo also Leute, die zum Beispiel bei der Diakonie arbeiten, im Grunde letztendlich schon in der römisch-katholischen Kirche sind, bloß dass sie es nicht merken, weil da erst noch die Diakonie vorgeschaltet ist. Stimmt das?
Ich kann das so nicht im Einzelnen beurteilen. Klar ist, dass die verschiedenen Großkirchen auf eine Vereinigung zuarbeiten, ob die jetzt rein äußerlich und organisatorisch ist oder nicht, spielt da ja gar nicht die entscheidende Rolle. Und ich sehe das so, dass die Hure Babylon ganz klar die katholische Kirche zunächst mal ist in ihrem Anfangsstadium. Also die Frau auf dem Tier, das ist die Kirche nach der konstantinischen Wende, als sie praktisch sich zur Hure gemacht hat für das Römische Reich, ja, zum Steigbügelhalter und religiösen Gegenpart. Und dass aber die Endentwicklung eben darauf hinausläuft, dass praktisch unter Führung der katholischen Kirche eine Welteinheitsreligion sich bilden wird. Ich denke, die katholische Kirche wird die Führung behalten, aber sie wird praktisch alle Weltreligionen in sich integrieren. Und das ist eigentlich schon immer die Taktik der katholischen Kirche gewesen. Sie haben die heidnischen Religionen nie wirklich ausgerottet oder bekämpft, sondern sie haben immer versucht, sie ein Stück weit zu integrieren, bis hin zum Voodoo, bis hin zu eben heidnischen Bräuchen, die sie überall toleriert haben, weil es ihnen darum ging, eben die große weltumgreifende religiöse Macht zu werden. Das sind sie noch nicht, aber sie sind dabei, dazu zu werden. Ja, und dazu muss aber aus meiner Sicht eben auch noch der militante Islam zerbrochen werden und ein liberaler Islam die Vorherrschaft bekommen, der integriert wird, ja. Und es, ich meine, Buddhismus und Hinduismus sind da sehr offen für so eine, ja, die haben ihre eigenen falschen Christusgestalten, ne? Man hört ja da immer mehr, der Maitreya-Christus bei den Buddhisten und dieser Mahdi da, diese falsche Antichristusgestalt, von der jetzt auch der Ahmadinejad so stark schwärmt, da im schiitischen Glauben gibt es ja da praktisch einen Welterlöser, der kommen soll, um die Welt zu regieren. Ja, das ist der Antichrist. Und diese Gestalten lassen sich mit dem falschen Christus der katholischen Kirche wunderbar kombinieren und irgendwie zusammenbringen. Also ich denke, am Ende wird es eine Welteinheitsreligion unter Führung der katholischen Kirche geben. Das halte ich für das Wahrscheinlichste. Ja? Und darauf läuft es raus.
Neulich habe ich mich mit jemandem ein bisschen darüber unterhalten und da meinte derjenige aber, dass die katholische Kirche sich aus vielem jetzt schon wieder zurückzieht. Und da habe ich gedacht, wie kommt das denn dann überein mit der Offenbarungsstelle? Aber das kannst du so nicht sehen.
Nein, das ist im Gegenteil. Ich meine, die haben schon von vornherein zum Beispiel die Lehre schon länger gehabt, seit dem Zweiten Konzil, denke ich, dass also auch aufrichtige Menschen guten Willens aus anderen Religionen gerettet werden können. Ja? Und das ist ja letztlich die Allversöhnungslehre, die Hure Babylon braucht, dass man eben sagt, durch Christus werden auch alle gerettet, die nicht Buße tun und nicht glauben. Sie sind sozusagen schon objektiv versöhnt, auch wenn sie in ihren Religionen bleiben, sind sie trotzdem gerettet. Und darauf läuft es raus, ja, dass letztlich dann eben Christus nicht mehr als exklusiver Heilsweg gesehen wird. Das heißt, so wie es der Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sondern heißt es, und alle kommen zum Vater. Ja? Alle Menschen auf der ganzen Welt sind Kinder Gottes. Und darauf läuft es raus. Ja?
Ja, man muss ja den Zusammenhang einfach aussehen. Die katholische Kirche denkt ja nicht in Jahren, sie denkt in Jahrhunderten.
Naja.
Ganz viel Zeit, um ein gewisses System aufzubauen.
Naja.
Sie benutzt Zuckerbrot und Peitsche. Sie hat zum Beispiel durch die Regensburger Rede von Papst Benedikt, hat sie bewirkt, das war die Peitsche. Und es hat nicht lange gedauert, 2 Jahre später kriegte die katholische Kirche und die gesamte evangelikale abgefallene Welt kriegte einen Brief von 146 muslimischen
Kindern. Ja.
Und alle waren begeistert, ob das Rick Warren war und Billy Graham und so weiter. Alle haben sich gefreut, jetzt kam da endlich Kommunikation. Und das hatte letztendlich, war das die Wirkung der katholischen Kirche oder durch diese Regensburger Rede.
Na klar.
Und es sind immer 3 Schritte vor und 2 zurück.
Ja.
Aber letztendlich führt alles zu dieser Ökumene, zum Papst hin. Und jetzt hat es auch Mitte des Jahres wieder irgendwie so ein kritisches EKD-Papier gegeben und da haben sie sich alle aufgeregt, das ginge doch nicht und dass die EKD da so kritisiert. Und sofort wird zurückgeschwommen und sich sogar noch entschuldigt bei der katholischen Kirche. Also wie verblendet muss man noch sein? Aber wer abgefallen ist, der ist halt abgefallen.
Ja, klar.
Und auch Billy Graham hat gesagt, letztendlich ist in jedem Moslem ist auch schon Christus irgendwie bezeichnet.
Ja.
Das sind die Worte von Mutter Teresa, die gesagt hat, wir sind eigentlich nur dafür da, dass der Moslem ein besserer Moslem wird und der Buddhist ein besserer Buddhist und der Christ oder der Katholik ein besserer Katholik. Also das ist alles die Rhetorik der katholischen Kirche, das Ja-Nein-Prinzip, das hatte mal der Topic stand das mal.
Dialektik, ne?
Das ist sehr interessant. Wenn man das kapiert hat, dann weiß man, wie die katholische Kirche funktioniert. Und es kommt immer mehr zum Anti, heißt ja auch anstatt Christ. Also ich bin nicht im Griechischen zu Hause.
Naja, stimmt schon.
Ist es wohl so. Und es wird immer mehr ein anstatt, anstelle von Stellvertreter Christi wird geschaffen. Und das sind die evangelikalen willige Weggefährten.
Genau.
Und die sind im Grunde alle schon abgefallen. Da gibt es kein Zurück mehr. Die haben alle getrunken von dem Wein der Hurerei, dieser Romkirche, Papstkirche. Und was mir nur ein bisschen nicht so ganz klar ist, es gibt ja auch viele, die meinen, einmal wiedergeboren, immer wiedergeboren. Man kann nicht mehr abfallen. Aber ich sehe in Matthäus 24 ganz eindeutig, bevor Jesus wiederkommt, sehe ich von einem großen Abfall.
Alles klar.
Ich bin der Überzeugung, wir sind jetzt in dieser Zeit des großen Abfalls vor der großen Trübsal. Wir vielleicht hier in Mitteleuropa noch nicht so verfolgungstechnisch, aber wenn man nach Korea guckt und so weiter, da ist ja wirklich hautnah, erlebt man ja da den Kampf, den die Christen dazu führen haben, in ihren Untergrundhausgemeinden und so weiter. Und der Abfall geschieht ja oft so, wenn ich in die Natur gucke, wir haben einen riesen Apfelbaum zu Hause, die Äpfel sind ja dran gewesen, am Ast, am Leib Christi, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Und wenn die Äpfel runterfallen, dann sind sie unten auf dem Boden und man sieht noch nicht, dass die irgendwie faul sind. Man nimmt sie da mal so ein bisschen hoch, da sind sie schon faul. Es dauert ja 2-3 Tage, durch das Gefallensein kriegen sie ja Macken und dann faulen die irgendwann kaputt. Oft sieht man ja an diesem sogenannten Scheinchristentum nicht, dass sie abgefallen sind. Und das ist ja oft auch ein ganz schleichender Prozess. Einmal durch die Charismatik natürlich, vieles sieht noch sehr christlich aus. Die sind ja auch gläubig, heißt es ja immer wieder. Ich würde gerne mal so deine Meinung sehen. Durch diesen schleichenden Prozess kann man ja manchmal gar nicht durchfinden und differenzieren. Was ist das mit dem Abfall? Also ich sehe das so, dass wir in Zeiten des Abfalls leben.
Und natürlich.
Man muss selber aufpassen, dass man nicht lau wird, Offenbarung 3. Ne, Laodicea, da hat ja Gott ganz klar gesagt, ich speie euch aus, ich kotze euch aus, ich kann mich nicht mit dieses Laue kann ich nicht mehr ab. Ihr seid weder heiß noch kalt und das ist ja schon ein Gegensatz.
Nee, ich meine, das ist gar keine Frage, dass wir heute in einer Zeit leben, wo sozusagen diese Abfallstendenzen sich massiv beschleunigen, wo eben auch viele, die sich evangelikal genannt haben, in diesem Abfallsprozess mittendrin sind, ja, bis hin in die Evangelische Allianz. Ja. Es ist ganz klar, dass man einfach merkt, ein Abrücken vom biblischen Evangelium, von dem, was die Christen eben auch der Verfolgung aussetzt, zum Beispiel eine klare Stellung zur Homosexualität, eine klare Stellung zum Alleinanspruch Jesu Christi als einziger Heilsbringer. Ja, das ist heute politisch unkorrekt. Man wird dialogunfähig, das ist ja das Schrecklichste, was einem Evangelikalen passieren kann, wenn man als dialogunfähig eingestuft wird. Ja. Dabei hat niemand gesagt, dass wir mit anderen Religionen oder der Welt einen Dialog führen sollen. Ja. Das sollen wir gar nicht, wir sollen ihn Christus bezeugen. Also das heißt, dieser Abfall ist im vollen Gange. Ich habe auch versucht, in meinen Schriften und Büchern über Rick Warren und auch über die Emerging Church so ein bisschen nachzuzeichnen, wie das funktioniert, wie immer mehr Elemente des biblischen Evangeliums preisgegeben werden von Leuten, die eben sich als Evangelikale verstanden haben oder verstehen. Das ist tatsächlich der Fall und wir müssen hier aufpassen. Meine Überzeugung ist, dass sehr viele Leute in den evangelikalen Kreisen schon seit vielen Jahrzehnten nicht wiedergeboren sind. Dass dieses flache Vier-Punkte-Evangelium von Bill Bright und von den modernen Evangelikalen, das über Jahrzehnte ja schon überwiegend verkündigt wurde, einfach viele falsche Bekehrungen hervorgebracht hat, wo Menschen sich anscheinend für Christus entschieden haben, ohne wirkliche Buße, ohne auch die Konsequenzen der Nachfolge vor Augen gestellt bekommen zu haben, sondern einfach ja, eine Gefühlsentscheidung unter falschen Voraussetzungen und einer falschen Botschaft. Und dass wir hier auch ein Stück die Ernte einfahren. Ja? Diese Menschen haben auch keinen geistlichen Appetit, sie haben auch keine geistliche Gesinnung. Sie wollen gar nicht Kreuzesnachfolge. Ja? Das wäre für sie auch was völlig Fremdes. Sie wollen sich auch nicht heiligen. Ja? Sie haben ja auch den Heiligen Geist gar nicht, der sie dahin ziehen würde, sich zu heiligen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht eine der Dinge, die jetzt immer mehr offenbar werden, diese Leute können natürlich die wirkliche Bibeltreue gar nicht halten, sondern in dem Moment, wo die Welt etwas mehr Druck ausübt, fangen die an, in allen möglichen Fragen, auch Schöpfung, Evolution, zu weichen und sich eben nach der Welt zu orientieren. Ja, wir glauben auch an, dass Gott in Millionen Jahren durch Evolution geschaffen hat. Ja, das ist ja da so der große faule Kompromiss, den man dann versucht. Ja. Gott schuf durch Evolution und solche Dinge. Ja, der Jürgen Werth hat es in einem Interview erst vor kurzem oder in so einem Podiumsgespräch da mal gesagt, ja, in der Evangelischen Allianz brauchen Sie ja nicht meinen, das sind das nur noch ganz wenige, die wirklich das Wort ganz wörtlich nehmen und nur wenige, die wirklich eine Sechstageschöpfung glauben. Da hat er gleich gesagt, ich glaube es auch nicht, ich glaube auch, dass die Welt Millionen Jahre alt ist und so. Gerne waren sie natürlich alle ganz erleichtert, ja.
Das ist ja nur eine Randerscheinung der Evangelischen Allianz, ne? Diese Leute,
die. Ja, ja, natürlich. Das, und so hat natürlich auch leider recht. Ja, das ist auch so, dass inzwischen die Leute, die noch halbwegs biblische Positionen haben, sind eine kleine radikale Minderheit in der Allianz. Die Mehrheit ist längst im Grund liberal und ökumenisch, ja. Und auch zunehmend charismatisch. Ne? Ne? Also, das ist klar, dieser Abfall, der ist zu beobachten. Und es gibt Verwirrung, ja, es gibt Unklarheit, wer wo steht und wer wo stehen wird in 5 Jahren. Ja. Auf der anderen Seite, denke ich, sieht man schon, diejenigen, die echt sind, kristallisieren sich durch diese Anfechtungen trotzdem heraus. Ja. Das merkt man schon auch. Und wenn Gott Gnade schenkt, wird es da auch zu einer zunehmenden Annäherung derer kommen, die noch einen klaren Stand haben. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Aber das sind die Zeiten, ganz klar. Und das ist noch nicht das Ende, das wird noch schlimmer.
Es ist ja im Grunde Jammer, wenn man sieht, wie ein Ulrich Spazzani zum Beispiel, der mich also sehr geprägt hat als Jugendlicher mit 16, 17, 18 Jahren, Gemeindetag unter den Wort und so weiter, und der hatte ja jugendgemäße, kam aus dem Weigelhaus von Wilhelm Busch, war auch von daher geprägt.
Ja.
Ich habe die Vorträge verschlungen. Das war ja auch wirklich. Das war gut, ohne Frage. Wo aber er wie ein Dilian im Grunde auf dem Europatag mit Marienverehrern Hände halten, vor der Weltöffentlichkeit steht, da fragt man sich, was ist mit solchen Leuten los?
Ja, eine gute Frage.
Er hat mal irgendwann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ist das wirklich von dem? Ja, der CVM, wo er lange Jahre Generalsekretär war, ist eine ökumenische Bewegung.
Ja. Ja. Das stimmt auch,
da
leider.
Da wusste ich dann Bescheid. Ne? Und, ja. dann habe ich das für mich so gesehen, ja, ich muss von allen Menschen enttäuscht werden. Auch von solchen Glaubensführern, wo ich viel von gehalten habe, damit ich wissen kann, ich muss auf Jesus gucken und nicht auf Menschen, ja, wenn sie noch so gut waren. Aber es tut einem halt eben leid, dass so wenige, klar, wie die Etta Lindemann, ja, die ist die einzige, wo ich sagen würde, in der neuen Zeit, die hat gegriffen, die hat Rückgrat gehabt. Ne? Und die hat sogar hier der FTA, oder wie heißt es, der FTA?
Stadelmann.
Stadelmann und so weiter, hat die auch einen langen Brief geschrieben, hör mal, was ihr da macht. Hm. Das ist Aufgabe des eindeutigen Bekenntnisses, ja, des Fundamentes.
Ne? Genau.
Und ja, sie ist nur belächelt worden.
Hm. Ja. Ja,
bitte. Also ich habe ja mal eine sehr gute Predigt gehört. Wir waren eigentlich erst erschrocken, aber Gottes Wort sagt das schon sehr lange, dass das so kommen wird.
Wie heißt das?
In Thessalonicher steht, es kommt nicht der Abfall, es sei denn, dass zuerst das Kind des Verderbens kommt. Und
andersrum.
Vorher kommt
der Abfall. Ja, erst muss der Abfall kommen.
Ja, kommt nicht erst. Und da muss ich sagen, dann hat er dazu gesagt, und dieses Kind, dieses Wort, Kind des Verderbens, gibt es schon einmal in der Bibel, und zwar im Johannes 17. Da sagt der Herr Jesus, ich habe sie bewahrt, bis das Kind des Verderbens. Und da hat er Sabrina gesagt, und da ist mir das ganz deutlich geworden, darum sage ich auch ihr, da hat er gesagt, genau so muss man sich die endzeitliche Gemeinde vorstellen, wie Judas. Also ich, diese Bekenntnissynode oder wie das heißt. Was?
Bekenntnisökumene.
Ja, Bekenntnisökumene. Da sind Leute drin, von denen ich über Jahre gedacht habe, die sind laubgläubig.
Mhm. Mhm. Ja, gut, ich meine, das ist klar, dass da eben so ein Scheinglaubensbekenntnis drunter gemischt wird und dass die Leute auch einen gewissen Wertekonservativismus für biblischen Glauben eingetauscht haben. Also man denkt dann, man kann sich da einigen mit den konservativen Katholiken, dann hat man wenigstens noch eine gewisse Stimme und Macht in der Welt, das ist ja auch alles Fleisch. Ja? Hauptsache, man kann eben, was weiß ich, gegen Abtreibung oder so irgendwelche Sachen da noch was mobilisieren und man übersieht völlig, dass eben eigentlich heilsgeschichtlich gesehen die katholische Kirche von vornherein verführt und abgefallen ist und dass man eigentlich da überhaupt nichts holen kann. Aber die Leute, die das machen, die erweisen sich klar, dass die selber auch nicht wiedergeboren sind. Ja, ich denke, kein wahres Kind Gottes kann solche Dinge wirklich aus meiner Sicht unterstützen. Ja, ich meine, ja, wir können im Einzelfall nicht urteilen, wie der Weg eines Einzelnen war. Wir können nur sagen, er führt in die falsche Richtung. Wir müssen uns distanzieren. Ja? Wir können mit solchen Leuten nichts zu tun haben, die mit den Feinden Gottes paktieren. Ja?
Ja, geht aus von ihnen. Ne?
Ja, ganz klar. Aus Babylon raus.
Aus dem Lager.
Ja?
Herr Rudolf, jetzt kommt ein Kasus Knacktus. Hans Martin hat es ja schon eingeleitet mit dem Abfall. Aber wir wissen ja, dass die evangelikalen Gläubigen in zwei Parteien gespalten sind. Die einen sagen, man kann bekehrt sein und nachher wieder abfallen. Und die anderen sagen, man kann nicht verloren gehen. Und es gibt ja Bibelworte auch dafür. Und ich wollte mal deine Meinung
erfahren. Ja gut, ich habe mich da auch schon ziemlich damit beschäftigt, kenne die verschiedenen Seiten, habe mit denen also jeweils auch schon viel oder manchen Austausch gehabt. Ich persönlich denke, dass die populären Standpunkte beide falsch sind. Also der populäre eine Standpunkt heißt, ein Gläubiger kann sündigen, so viel er will, und er geht doch nicht mehr verloren. Und das ist eine Irrlehre, ja? Das stimmt nicht. Die andere Lehre habe ich auch intensiv kennengelernt, nämlich ein Gläubiger kann eigentlich jederzeit wieder verloren gehen. Ein Beispiel, Martha Basilea Schlink, früher für uns sehr wichtig als Autorität, hat gesagt, wenn du alle deine Sünden in deinem Leben bekannt hast und hast eine einzige Sünde vergessen zu bekennen, kommst du wegen dieser Sünde in die Hölle. Ihr könnt euch vorstellen, was meine liebe Frau gelitten hat. Ich habe das ehrlich gesagt dieser Frau nicht geglaubt. Gottes Gnade. Ich habe gewusst, irgendwie Hebräer 10 war mir im Kopf, ja, durch ein Sühnopfer für immer geheiligt. Und das habe ich einfach nicht geglaubt. Aber meine Frau war fix und fertig eine Zeit lang. Ja. Wer garantiert dir, dass du alle deine Sünden in deinem vergangenen Leben bekannt hast und nicht eine vergessen hast? Ja, also Oder das andere Beispiel aus einer Predigt in einer Jugendfreizeit. Ja, es kann ein Christ 40 Jahre lang im Glauben treu stehen und dann begeht er eine Sünde und in dem Moment kommt der Herr und er kommt wegen der Sünde in die Hölle. So, ja. Und das ist für mich eine Irrlehre, sage ich auch ganz knallhart. Ja? Und dann gibt es eine biblische Mitte und die ist manchmal ein bisschen schwer zu definieren. Ja? Weil die Bibel aus meiner Sicht zwei Dinge tut. Die Bibel bezeugt leichtfertigen Christen, auch Gläubigen, wenn du mit der Sünde spielst und in der Sünde lebst, gehst du verloren, aus. Ja? Aber die Bibel bezeugt aus meiner Sicht gottesfürchtigen Gläubigen, in Christus hast du ewige Sicherheit des Heils. In Christus hast du ewiges Heil. So, und jetzt müssen wir diese Sache versuchen, übereinander zu kriegen. Und die einen sagen, da ist jemand wiedergeboren und dann fällt er wieder ab und wird von einem Kind Gottes zu einem Unkind Gottes. Ja? Tatsache ist, es gibt Leute, die zeigen Zeichen des Glaubens und fallen nachher wieder ab. Eindeutig, das gibt's. Ich persönlich sehe das jetzt so, aus meiner Sicht, ein wahrer Wiedergeborener ist aus Gott gezeugt und ein Mensch kann die Zeugung aus Gott nicht rückgängig machen. Für mich ist ein wahres Kind Gottes tatsächlich ewig sicher. Objektiv, das ist die Seite Gottes. Er ist erwählt vor Grundlegung der Welt, er ist von Gott berufen, er ist von Gott gerechtfertigt, er ist von Gott verherrlicht, das ist übrigens eine Kette in Römer 8, ja. Aber, und das ist jetzt wieder der andere Punkt, im ersten Johannesbrief wird uns etwas sehr Ernüchterndes gesagt über wahre Wiedergeborene. Da gibt es eine ganze Anzahl von Aussagen. Da heißt es zum Beispiel, wer aus Gott gezeugt ist, der tut nicht Sünde.
Kannst du die Stelle bitte sagen?
Ich kann das gerne mal anführen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier, 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren oder gezeugt ist, tut nicht Sünde. Das heißt vom Griechischen her, das ist das Präsens im Griechischen, eine beständige Verlaufsform. Das heißt also, er lebt nicht in Sünde, er sündigt nicht regelmäßig oder ständig. Ja? Also ich würde mal sagen, er praktiziert nicht Sünde, er lebt nicht in Sünde. Ein Kind Gottes kann in Sünde fallen und wenn er ein Echter ist, dann tut er Buße und geht wieder aus der Sünde raus. Ja? Und jemand, der zum Beispiel jahrelang im Ehebruch oder in Unzucht leben kann und hat gar keine Gewissensregung, der ist für mich einfach nicht wiedergeboren, egal was der mal für ein Bekenntnis abgelegt hat, ja? Ob der getauft ist oder nicht. Ist uninteressant. Die Frucht zeigt, der Geist Gottes ist nicht in ihm. Ja? Also wer aus Gott gezeugt ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. So, das ist eine sehr starke Stellungnahme, ja? Verstehst du? Er kann nicht beständig sündigen. Er kann nicht in der Sünde leben, weil er aus Gott geboren ist, weil der Same, der in ihm ist, der göttliche Same, ihn zurückhält, ihn bewahrt, ihn anders lenkt. Ja? Und dann gibt es eine weitere Stelle. Ich gucke mal gerade, dass ich die auch finde, in 1. Johannes 5. Ganz interessant, alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist auch interessant. Alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt. Also, ich weiß nicht, wie man das mit Abfall in Verbindung bringen kann, aber dann ist noch was sehr Interessantes, was wir sehen in Vers 18, 1. Johannes 5. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt. Wiederum Präsens, also nicht beständig sündigt. Ja klar, wir fallen alle ein Stück weit in Sünde.
Also ich kann es nicht planen, sozusagen, zu sündigen.
Bitte? Ja, nee, es heißt, er lebt nicht in Sünde, er praktiziert nicht beständig Sünde. Sondern wer aus Gott gezeugt ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist jetzt ganz interessant. Also die Bibel sagt im Prinzip, der Mensch hätte schon einen freien Willen abzufallen. Ja? Die Möglichkeit hat jeder. Aber wer aus Gott gezeugt ist, der bewahrt sich selbst vor dem Leben in Sünde und vor dem Abfall. Ja? Er kann innerlich nicht, weil er aus Gott gezeugt ist, obwohl er könnte, rein als Mensch mit einem freien Willen. Ja? Das ist also diese Spannung, wo ich selber sage, ich finde kein Zeugnis in der Heiligen Schrift, dass jemand, der eindeutig wiedergeboren ist, bezeichnet wird, dass er abfällt und wieder zu einem Unkind Gottes wird. Das würde bedeuten, dass die Wirkung Gottes, die Zeugung aus Gott von einem Menschen zunichte gemacht werden kann. Das geht nicht. Ja? Aber ich muss mal zu Ende reden. Es sind viel weniger Leute wirklich wiedergeboren nach diesen Kriterien, wie die Leute glauben. Ja, und es gibt eine völlig anstößige Nicht-Verloren-Gehens-Lehre, die ich bekämpfe. Wie gesagt, ich habe einmal gelesen in einem Buch, wenn ich morgen in die Schule gehen würde mit einer Maschinenpistole und würde die ganzen Schulkinder in der Klasse umbringen und dann würde ich sterben, dann käme ich sofort in den Himmel. Ja? So. Und dann muss ich so sagen, das ist unverantwortlich, das ist eine Frechheit, sowas zu schreiben. Ja? Das ist unmöglich. Im ersten Johannesbrief steht zum Beispiel, ein Menschenmörder hat nicht ewiges Leben bleibend in sich. Ja? Für mich ist es eben so, die Bibel hat ein geteiltes Zeugnis. Denen, die gottesfürchtig sind und in der Heiligung leben, sichert sie zu, dass sie vom Herrn bewahrt und getragen sind. Aber denen, die leichtfertig sind und mit der Sünde spielen, auch den Gotteskindern, denen gibt sie keine Heilsgewissheit. Ja? Das wäre auch ganz falsch.
Aber die Heilsgewissheit wird doch immer wieder vermittelt von jedem Katheter hier in unserem Land.
Ja gut, ich meine, das sagt ja nichts. Das ist ja die Frage, ob das richtig ist. Also ich sehe zum Beispiel das, dass man auf der einen Seite die, für mich, die Heilssicherheit der wahren Kinder Gottes bezeugen darf, aber auch ganz deutlich sagen muss, wenn du in Sünde lebst, wenn du leichtfertig bist, hast du keine Sicherheit, hast du keine Verheißung, sondern du musst dich prüfen und Buße tun, sonst kannst du deine Sicherheit vergessen. Womöglich bist du nicht wiedergeboren und bist auf dem Weg in die Hölle. Und das hat mir zum Beispiel auch ein bekannter Bruder aus den Brüderversammlungen gesagt, den ich sehr schätze, ja, der gesagt hat, wenn ich einen Gläubigen sehe, der mit der Sünde spielt und auf dem schiefen Weg ist, dann sagt der Freund, du bist auf dem Weg in die Hölle. Punkt. Ja, der sagt nichts von, kannst ruhig weiter sündigen, du bleibst sowieso ein Kind Gottes und wirst gerettet. Weil wer letztlich wahrhaft wiedergeboren ist, ja, das entscheidet sich durch meinen Wandel. Und wenn mein Wandel ins Zwielicht kommt, dann kommt auch meine Heilsgewissheit ins Zwielicht. Und wehe dem, der so einem Menschen sagt, mach ruhig weiter so, du gehst nicht verloren. Das fände ich verbrecherisch. Das ist also meine ganz persönliche Haltung. Ich sag mal, ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte zwischen zwei Lagern. Ja, aber ich kann es von der Bibel nicht anders sehen. Eine Stelle, die mir zum Beispiel deutlich die Heilssicherheit zeigt, aber auch die Grenzen, ist für mich 1. Johannes, Johannes 10. Ja? Weil das ist interessant, was da steht. Ja? Da steht, aber ich mache dann Schluss, dann könnt ihr auch wieder was sagen. Vers 27 folgende, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also hier sind zwei Dinge gesagt. Ja? Da sagen die Brüder, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, aber sie können sich doch selber aus seiner Hand reißen. Ne? Aber hier steht eine objektive Feststellung. Sie, die wahren Schafe, werden nicht verloren gehen in Ewigkeit. Ja, aber es ist auch die Bedingung genannt. Sie folgen mir, sie kennen mich, ja? Sie folgen meiner Stimme. Das heißt, nicht jeder, der bekennt, ich bin ein Schaf, ist ein wahres Schaf. Ja? Das ist für mich in aller Schwachheit eine gewisse biblische Lösung. Ich weiß, es gibt ein paar Bibelstellen, die sprechen wirklich in die andere Richtung. Die will ich auch stehen lassen. Ich will die nicht oberflächlich wegerklären, das machen auch manche. Aber trotzdem, unterm Strich, sehe ich so. Ja.
Die Sicht habe ich im Grunde auch, wie du sagst, von der Sicherheit, aber ich habe oft auch gesagt, wenn jemand bewusst sich gegen Christus wieder entscheidet, obwohl er vorher die Entscheidung für ihn getroffen hat, sagen wir mal, er wäre jetzt aus irgendeinem Grunde gegen Gott, weil er mit seinen Wegen nicht einverstanden ist oder was auch immer. Ich meine nicht Anfechtung. Mhm. Das ist für mich nochmal ein anderer Bereich, wenn jemand verzweifelt ist. Mhm. Aber wenn jemand in einem permanenten Zustand bleibt, wo er sagt, ich will mit Jesus und mit Bibel und allem nichts mehr zu tun hat, kann ich nicht von der Bibel her sehen, dass er dann trotzdem gerettet ist.
Natürlich nicht. Ja, das ist völlig unmöglich. Ja, ich weiß, und das ist falsch, ja. Sondern muss ich sagen, aus meiner Sicht, der war noch nie wirklich wiedergeboren. Ja,
denn ich habe von Gott einen Willen bekommen, mit dem ich mich entscheiden darf,
klar,
und wo er mich nicht zwingt. Aber jemand sagt, ich kann über meinen Willen nicht. Nee, nee.
Wer abfällt, geht auf ewig verloren. Wer in der Sünde lebt, geht auf ewig verloren. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, war er vorher wiedergeboren, ja, und ist zu einem Unkind geworden oder war er gar kein echtes Kind? Und das ist eben der Punkt, den viele nicht verstehen im vierfachen Ackerfeld. Ja? Der Herr schildert hier Geisteswirkungen. Er schildert hier Leute, die mit Begeisterung eine Zeit lang als Jünger Jesu Christi leben. Und erst die erste Krise oder die Prüfung nach einer gewissen Zeit erweist, es war nicht echt. Ja? Und das ist das, was viele nicht verstehen, dass es durchaus Geisteswirkungen im Herzen eines Menschen geben kann, ohne dass es zur letzten Wiedergeburt gekommen ist. Ja? Dass Menschen durchaus Erweise, äußere Erweise eines gewissen geistlichen Lebens geben können, ohne dass die tatsächliche Wiedergeburt letztlich erfolgt ist. Ja? Findet man manchmal auch bei jungen Menschen, ja, wenn sie getauft sind, wenn sie erst mal eine Weile lang den Weg gehen und man denkt, ja, die bekennen sich zur Schöpfung und geben Zeugnis vor den Lehrern, ist doch alles schön und erfreulich, und plötzlich kommt dann irgendein Krisenpunkt und zack, sie sind weg vom Fenster, gehen in die Welt, leben in der Sünde, wollen von Gott nichts mehr wissen. Ja, was war da? Aus meiner Sicht nie wiedergeboren. Hatten zwar Geisteswirkungen, ja, aber nie die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Übrigens ist auch so ein Punkt. Versiegelung bedeutet das Zeichen des Eigentumschaft und letztlich Unantastbarkeit. Ja? Ja, so wie bei einem Container heute noch. Ja? Das ist aber natürlich kein Beweis, sondern nur ein Hinweis auf diese Sache. Ja? Aber wie gesagt, das Problem ist, dass heute viel zu vielen Leuten zugesagt wird, du bist wiedergeboren. Hm? Ja, und dann ist klar, wenn so jemand dann in Sünde fällt und abfällt und ein sündiges Leben führt, dann sagt man, jetzt guck an, ja? Jetzt ist er wieder abgefallen, und äußerlich stimmt das. Ja? Nur die Frage ist, war er wirklich wiedergeboren? Und wenn ich den ersten Johannesbrief konsequent lese, dann wird für die Wiedergeburt da eine sehr hohe Latte angelegt, aber auch eine Sicherheit gesagt. Ja? Und die einen machen die Latte niedrig und wollen die Sicherheit jedem vermitteln, und das finde ich schlimm. Und die anderen geben selbst denen, die in Heiligung leben und mit dem Herrn leben, keine Chance zur Sicherheit. Und das muss ich persönlich sagen, das kann ich nicht so sehen. Ja? Aber ich sehe eines, dass eine Besorgnis um das Heil und ein Verzicht auf irgendeine leichtfertige Selbstsicherheit sehr, sehr wichtig ist. Ja? Also ich bin mir meines Heils sicher. Aber wenn ich anfangen würde und sehen würde, ich fange an, in Sünde zu leben und immer mehr Kompromisse zu machen, dann wäre ich hoffentlich sehr unruhig und würde sagen, ich kann nicht mehr von Sicherheit reden für mich. Ich muss gucken, dass ich wieder mit dem Herrn klarkomme. Sonst weiß ich nicht, wo ich ende. Ja? Also das wäre für mich ein biblischer Standpunkt. Aber wie gesagt, ich will mich nicht in Parteistreitigkeiten mischen. Das hat immer schon sehr unschöne Emotionen zum Teil hochgekocht, diese Frage. Mhm. Ja? Ich habe sie für mich im Moment jedenfalls so beantwortet.
Darf ich noch eine Ergänzung kurz? Ja. Zudem, sie wären dann wohl nicht wiedergeboren. Ich weiß nicht genau, ob wir das so sagen können. Ich würde eher sagen, sie haben wahrscheinlich keine Begleitung, keine Pflege im Glauben gekriegt.
Ja gut, das ist dann aber schon die andere Lehre. Ja? Ich meine, es ist ganz klar, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist und die Bibel sagt, er lebt nicht in der Sünde, er kann das gar nicht, weil der Same aus Gott ihn dran hindert und er bewahrt sich selbst, dann kann ich nur sagen, der Erweis der Wiedergeburt, dass jemand ein Leben geführt hat, wo er nie sozusagen in ein Sündenleben abgesunken ist und auch nie abgefallen ist. Ja, dann weiß ich am Schluss, ja, kann ich da zuversichtlich sein, dass er wirklich ein Wiedergeborener war. Aber wenn ich denke schon vom ersten Johannesbrief her, und das sind ja Dinge, die muss man ja anerkennen, man muss die mit anderen Bibelstellen ergänzen, aber so stehen sie ja geschrieben, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ja? Da scheint das für mich die klarste Schlussfolgerung zu sein. Ja,
ja, dann habe ich ja mich persönlich jetzt die Fragestellung, ich war eine Zeit lang sicher, dass ich wiedergeboren bin, war eine Zeit lang sicher, dass ich eine Heilsgewissheit habe. Wenn ich aber jetzt höre, ja gut, also ältere Brüder, die eigentlich von allen anderen auch sicher anerkannt wurden, wie die Ovilien, oder würden Sie ihn?
Ovilien.
Oder Ovilien, der jahrzehntelang sozusagen als Frontmann der Dekalen gegolten hat, auf einmal zu Füßen eines Gurus sitzt, eines Zauberers sitzt. Dann sagt man, na gut, dann ist er gar nicht wiedergeboren gewesen. Ne?
Ja.
Da frage ich mich natürlich, dann kann ich ja eigentlich letztendlich auf meinen Totenbett nur sagen, ich
bin nicht wiedergeboren. Nö, das würde ich nicht.
Weil dann erst rückblickend ist, ich bin nicht abgefallen.
Nee.
Ich bin den Herrn gefolgt.
Weil so würde ich das.
Ich weiß ja nicht, ob ich 10 Jahre den Herrn noch folgen werde.
Ja. Nee, das ist klar, das kann man auch nicht. Ja,
also über dieses, da haben wir auch mal gesprochen, mit den Brüdern, was ihn jetzt betrifft. Da war eine sehr interessante Meinung, dass man also solche Art Abfall, wenn man es überhaupt mal solche mal bezeichnet, oft vorkommt bei solchen, die immer auch in der Tradition gelebt haben, die nie etwas anderes kennengelernt haben.
Ja, klar.
Und die auf einmal konfrontiert werden mit etwas völlig anderem und dann sehr viel anfälliger sind auf dieses völlig andere als jemand, der
erst Johannes mal
gemacht hat und dann später zum Glauben gekommen ist, aber schon diese Vorerfahrungen auch mit der anderen Seite, beziehungsweise mit den Dingen überhaupt bekommen hat. Also das fand ich auch sehr interessant. Wobei ich jetzt sagen würde, auch bei ihm jetzt, würde ich bei dem, wie heißt der, Ovenil, würde ich auch sehr vorsichtig sein, da jetzt zu sagen, das ist ein Paradebeispiel für Abfall. Sehr, sehr vorsichtig.
Wieso?
Finde ich schon. Ich meine, vielleicht kommt er wieder raus da. Ich meine,
also ich glaube nicht, dass jemand...
Sehr schwere Anfechtung sein, ihm auf Zeit hin, dass er vielleicht, dass er doch wieder herauskommt, denn er hat hier einiges. Meine, was hat er geschrieben? Also ich würde da vorsichtig sein. Ich würde also nicht einfach jetzt sagen, dass der ist abgefallen. Mir ist natürlich naheliegend, sowas zu sagen. Sehr naheliegend.
Das Ende der Fehler, nicht den Anfang.
Ich weiß es nicht. Also ich hatte mich.
Ja, gut.
Weiß es nicht.
Aber wer ist in der Lage, das zu beurteilen?
Ich meine, es ist ganz einfach. Wenn jemand Auvenel sagt praktisch heute, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ja, sie ist nicht, sie ist nicht irrtumslos, sie ist nicht inspiriert, sie enthält historische Fehler. Ja. Er ist praktisch ein Anhänger von C.G. Jung, von Jungscher Psychoanalyse und befürwortet den Okkultismus damit. Er ist praktisch ein okkulter Geistheiler selber und befürwortet okkulte Geistheiler. Also für mich ist das ein deutliches Beispiel von Abfall. Aber ich muss auch sagen, wenn ein hochintelligenter Mensch sein Leben lang in irgendeinem Kreis, jetzt mal ganz egal, in dem Fall war es die exklusive Brüderversammlung, mitmacht und auch mitschwimmt, ohne sich wirklich bekehrt zu haben, weißt du, die Leute können beten.
Natürlich.
Dass du denkst, die Leute können auch reden. Ja? Wenn da jemand hochintelligent ist, der war ja ein Schüler von einem echten Bibellehrer Hekob, der ihn auch gefördert hat, und ich vermute, der hat Hekobs Predigen in- und auswendig gekonnt und konnte die auch ganz leicht wieder einen Remix machen und die sozusagen aus dem Stegreif ein bisschen anders wiedergeben, sodass alle Leute erbaut waren und gesagt haben, oh, was für eine Einsicht, was für eine Erkenntnis. Aber ganz offensichtlich hat gegen den Rat seiner Brüder Philosophie und Psychologie und Theologie studiert, obwohl die ihn gewarnt haben und gesagt haben, mach das nicht. Mhm. Ja? Also gut, wir können nicht zu Gericht sitzen, aber für mich ist das ein ziemlich klassischer Fall. Johannes Reimer ist der andere Fall, auch ultra intelligent. Ja? Mhm. Was weiß ich, der Auvenel hat 3 Doktoren gemacht, 3 Professuren, soweit ich weiß, ja. Reimer hat, glaube ich, auch 2 Doktoren oder was, ist auch. Ja? Aber Reimer ist vom biblischen Evangelium völlig abgefallen. Der vertritt jetzt die Lehren der Emerging Church. Ja? Weiß nicht, ob Auvenel so arg weit davon entfernt ist oder wo er mal landet, aber das sind schon sehr ernste Fälle, wo ich sagen würde, das sieht zumindest sehr nach Abfall aus. Ja? Das muss man sagen. Ja?
Also, ich kann mich mit deiner Ansicht da über diese Sache, den kann ich mich sehr anfreunden, wobei ich es ein bisschen leichtfertig, oder wie soll ich mich ausdrücken, finde, dass man den Leuten, die einen guten Anfang hatten, wir haben ja viele Belege auch in der Bibel, guter Anfang, schlechtes Ende, auch umgedreht gibt es ja auch schon mal, die meisten haben schlecht geendet, zu sagen, die waren nie wiedergeboren. Das ist so einfach, das zu sagen. Ich denke einfach, wenn man ein Apfel, der am Baum hängt, der ist dran gewesen. Und der fällt dann ab. Und der ist abgefahren, der hat sich abgeschnitten.
Ja, das ist aber kein biblisches Bild. Abfall, Apostasia, ist die... Nee, das ist was Falsches da. Das mit dem Apfel würde ich wieder vergessen, das ist nicht biblisch. Apostasia heißt die bewusste Abwendung, ja. Die bewusste Aufkündigung des Bündnisses, ja. Das ist also zum Beispiel, wenn zwei Staaten einen Pakt geschlossen haben, ja, wie bei der NATO, und dann sagt der eine Staat, ich widerrufe diesen Pakt, der ist für mich ungültig, ich wechsle jetzt über zur Feindesseite. Das ist Abfall, ja, also eine bewusste Aufkündigung und Absage an eine bestehende Beziehung und ein Bündnis, ein bewusstes sich Abwenden von Christus und seinem Heil und seinem Wort. Das ist Abfall, nicht, dass man runterplumpst, ja, sondern dass man sich bewusst absagt. Und das ist nochmal eine andere Ebene. Ne?
Ja, aber die Grenze zwischen dem Dransein, und das ist doch oft, wenn ich dann hier lese in 2. Korinther 11, Vers 4 oder Galater 1, Vers 6, wo es um ein anderes Evangelium geht, einen anderen Jesus, einen anderen Geist, das ist doch fließend, das ist unmerklich. Die haben ja, die sagen doch nicht einfach, ich bin jetzt gegen Jesus oder ich will mit Jesus nichts mehr zu tun haben.
Nee, klar.
Die haben einfach einfach einen anderen Geist bekommen, und ohne dass sie das merken. Sie meinen es ja noch nicht mal böse jetzt, unbedingt gegen den wahren Jesus.
Nee, klar.
Das ist ja das.
Darf ich auch mal was sagen? Ja.
Na sicher.
Ja. Also wir haben jetzt viel betrachtet, das Handeln des Menschen. Ich möchte mal sagen, was geschieht bei der Bekehrung, das Wirken Gottes. Erwählung vor Grundlegung der Welt, ja. Das Opfer gebracht durch Jesus Christus, es ist vollbracht. Und die Bekehrung durch den Heiligen Geist. Zunächst kommt es, der natürliche Mensch hat keine Sündenerkenntnis. Ja? Er wirkt, dass der Mensch zur Sündenerkenntnis kommt. Und das, was der Mensch eigentlich eins dazu tut, ist Buße, dass er seine Sünde bekennt und Jesus aufnimmt. Und dann handelt Gott eigentlich. Nicht? Er schenkt Sündenvergebung, er schenkt die Neugeburt, dass er ein Kind Gottes ist. Ja? Und Sündenerkenntnis, ja. Und deshalb meine ich, dass nun letzten Endes nur Gott weiß, ob jemand wiedergeboren ist. Und wenn er uns in seinem Wort sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, der Allmächtige, dann gilt diese Zusage für mich. Nicht mein Handeln ist wichtig, sondern die Zusage Gottes. Und wir hatten das auch bei einer lieben Glaubensschwester, die in der Stunde des Abschieds fragte mich auch dann, Manfred, ich bin nicht sicher, ob ich gerettet bin. Und ich meine, wir kennen sie so gut, sie hat viele zu Jesus geführt. Ja? Aber dann habe ich ihr gesagt, wir können nur noch, was Jesus uns zusagt, das können wir nicht, was wir meinen über O'Neill oder irgendjemand, sondern die Zusage Jesus. Und wenn er uns das zusagt und wenn er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, in seinem Sinne, werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, dann ist es eine Zusage und darauf vertraue ich. Nicht? Und ich habe die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, ob jemand zum Glauben kommt oder nicht, ist Sache allein Gottes. Nicht? Und deshalb ist für mich also ganz sicher, was Jesus zusagt, das steht dazu. Und da kann ich auch nicht, wenn der Allmächtige das zusagt, mich aus der Hand winden. Oder das gibt mir auch Trost, nicht, und Freude im Herrn. Ne? Und ich habe es gesehen, vielen, vielen Russlanddeutschen gemeint, Entschuldigung, wie ich das sage, wurde mir die Frage oft wieder gestellt, ne? Kann es das so sein? Und die Menschen kommen dann in Not, in Sorge, und sie kommen schließlich zur Gesetzlichkeit wieder hin. Dann denke ich, ich muss noch was dazu tun, damit ich wirklich gerettet bin. Also deshalb dürfen wir uns freuen, dass der Herr zu seinem Wort steht. Ne?
Ja.
Zu diesem Thema. Als ich zum Glauben kam, da war es so, dass ich sehr viel mit Pfingstler zu tun hatte, weil die mich sehr gewaltig angegriffen hatten. Und ich wusste nicht, wo ich Rat sollte suchen, weil immer wurde mir vorgeworfen, du lästerst den Geist Gottes, du betrübst den Geist Gottes, du dämpfst den Geist Gottes, und immer wieder das. Ich war unerfahren im Glauben. Und dann habe ich gefastet und gebetet und habe gesagt, Herr, gib mir die Weisheit einfach und Kenntnis darüber, was heißt, dämpfen deinen Geist und lästern über deinen Geist, damit ich nicht unwissend mit Geschwistern hier, und ich will ja das nicht tun, und deswegen will ich eins, dass du mir aufklärst, wie es in deinem Wort steht. Und durch das Lesen der Schrift kam ich zu der Erkenntnis, was der Herr mir auch gegeben hat, dass eine Lästerung des Geistes Gottes, das ist eine bewusste Entscheidung einer Person, die wiedergeboren ist, und die sich bewusst absagt von dem Herrn und läuft dem Weltlauf nach wieder irgendetwas, dann geschieht das, wie es der Herr Jesus gesagt hat, das ist, das Haus war rein, aufgeräumt. Und der Geist, der da rausgetrieben wurde, hat umrundet die Erde, kommt zurück, findet es leer und holt die 7 Dämonen mit. Und für mich ist es klar geworden, dass das ist nicht so einfach. Aber so wie du wiedergeboren bist und ich schon einiges durch dich verbracht habe und guck deine Freunde, deine frühere Freunde, die waren erstaunt über die Veränderung in deinem Leben alles. Und wenn du jetzt wieder irgendetwas gehst wie deine Welt, fängst danach an zu leben und alles, dann geschieht es mit dir, so wie es geschrieben steht. Da wirst du besessen mit 7 Dämonen. Das heißt, das war für mich damals diese Erklärung von dem Herrn. Und das ist, viele, die laufen, die meinen, die sind wiedergeboren. Ja. Aber das ist für mich eine Lästerung. Das heißt, das ist ein Mensch, sich bewusst von Christus absagt und dreht sein Leben so um, und das ist auch im Hebräerbrief, glaube ich, geschrieben, wenn wir bewusst sündigen, dann heißt es, bleibt kein Opfer mehr für unsere Sünden.
Ja.
Und das ist unmöglich mehr, diesen Mensch wieder zurückzuholen, weil das ist vorbei. Für diesen Mensch ist es für immer vorbei, weil der ist für immer verloren. Und so einen Fall habe ich in meiner Familie, die Cousine von meinem Vater, ihr ist es widerfahren.
Ja, gut.
Weil das im Hebräerbrief heißt, die das Wort Gottes geschmeckt haben. Sie haben es geschmeckt.
Des zukünftigen Lebens auch.
Ja, klar.
Ja, ja.
Die auch Kräfte des Lebens.
Mit diesem Schmecken.
Ja.
Das ist ja die Frage. Die sind, die haben, wie Bruder sagt, die waren begeistert dafür.
Brüder, ich habe euch gesagt, wie der Herr mir das offenbart hat. Und ich habe es auch mit den Brüdern, nachher mit dem Ältesten gesprochen, und ich habe gefragt, ob meine Position in dieser Frage auch richtig steht. Ich sage nicht, was, was betrifft die Wiedergeburt und alles, weil das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, aber das ist ein bewusster Akt. Das ist, was bei meiner Tante war. Die hat es bewusst gemacht. Die hat sich von dem Herrn abgesagt, um die Heilung zu bekommen.
Ja, und gut, klar.
Der Rest des Lebens war, auf einmal, sie ist bis jetzt ist sie besessen mit 7 Dämonen. Das hat sich, das Wort Gottes hat sich buchstäblich erfüllt.
Ja, bloß muss man eben aufpassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mit deinen Zeugnissen manchmal ein bisschen Mühe. Wenn du sagst, ich habe den Herrn gefragt und der Herr hat mir gesagt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, so erlebe ich den Herrn nicht, dass ich Auslegungen der Schrift durch direkte Mitteilung vom Herrn bekomme, sondern ich muss in der Bibel forschen und drum beten. Und ich kann ich das. Gemacht. Aber da kann ich nicht so ganz folgen, sage ich dir mal ganz ehrlich. Das ist für mich.
Sprechen wir mal mit dem Herrn.
Ja, ja,
wie
klar.
Sprechen wir mit dem Herrn. Wie kriegen wir dann die Offenbarung vom Herrn? Nee.
Für
durch
mich,
die Gedanken, durch das Forschen im Wort und alles.
Ja, ja, gut.
Und dann sage ich ja auch, sagt der Herr, der Herr hat mir das offenbart. So.
Ja, gut, aber nicht, offenbart. Offenbart das heißt aber, dass man da muss man eben ein bisschen aufpassen, weil solche persönlichen Einsichten sind nicht unbedingt irrtumslos wie die Offenbarung eines Propheten. Ja, es gibt sicher Dinge in der Heiligen Schrift, und da gehört die Frage, die wir gerade betrachtet haben, sicher dazu. Die sind schwierig, ja, weil es ein vielschichtiges Zeugnis gibt, weil der Herr seelsorgerlich den einen, die eben in der Gefahr sind, mit der Sünde zu spielen, eine Warnung mitteilen will, und die müssen wir auch so weitergeben. Ja? Und wer da entwarnt, wo die Bibel warnt, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite gibt die Bibel auch die Zusicherung der Sicherheit für die wahren Kinder Gottes, und die dürfen wir aus meiner Sicht auch nicht verkürzen, ja? Weil wir sonst andere Seelen in Not stürzen, die es sehr ernst meinen mit dem Herrn, ja? Die keineswegs gerne leichtfertig mit der Sünde spielen wollen. Und gerade die ficht der Teufel ja oft mit Sorge um das Heil an. Ja? Der ficht ja nicht die Leichtfertigen an in der Regel, sondern die anderen mit diesen Sorgen und Gedanken. Ja? Also ich persönlich denke auch, was der Bruder Manfred gesagt hat, die Sache hat eine göttliche und eine menschliche Seite. Ja? Von Gott her gesehen ist die Wiedergeburt ein viel massiveres Werk Gottes, als viele Verfechter der Verlorengehenslehre meinen. Und das werfe ich Ihnen vor, das ist falsch. Ja? Epheserbrief sagt, die überwältigende Macht der Kraft des Heiligen Geistes, die in der Kraft der Auferstehung in allen Gläubigen wirkt. Ja? Das ist nicht Wiedergeburt, ist nicht irgendwie so ein bisschen was da, so ein kümmerliches Pflänzchen, was da irgendwo ist. Dieser Same hat Kraft zu bewahren. Sie können nicht beständig sündigen, weil der Same in ihnen ist. Ja? Also denk mal darüber einfach nach, was Wiedergeburt wirklich bedeutet. Wer sie macht, nämlich der allmächtige Gott, der auch alles vorher weiß, ja? Der die Kraft hat zu bewahren, wissen wir alles. Ja? Und wir werden in der Kraft Gottes bewahrt zu dem Heil durch den Glauben. Ja? Also diese, wenn man diese ganzen Stellen nimmt, dann bin ich der Überzeugung, dass wir da eine Linie finden, eher in dem Bereich als in dem Bereich irgendeiner pauschalen Heilsunsicherheitslehre. Ja? Ich kann da kein endgültiges Urteil fassen, ich kann nur sagen, ich habe beide Seiten relativ gut kennengelernt. Das ist mein momentaner Stand, wie ich diese schwierige Frage versuche zu lösen. Letztlich muss das jeder vor Gott selber entscheiden. Ja? Aber zumindest, denke ich, sollte eines wichtig sein, und das ist, denke ich, eine traurige Sache, dass die Brüder, die sich von beiden Seiten her um eine ausgewogene biblische Lösung bemühen, sollten sich auch bemühen, sich nicht gegenseitig als Irrlehrer zu verteufeln und damit die bibeltreuen Kräfte, um noch einen weiteren Riss zu bereichern, sage ich mal. Ja? Wie gesagt, die extreme Verlorengehenslehre ist genauso eine Irrlehre wie die extreme Sicherheitslehre. Ja? Das ist wirklich beides schlimm und verderblich. Ja? Ich meine, darin sind wir uns, denke ich, einig. Aber was die Mitte angeht, das ist genau dasselbe mit der Auserwählung und der Verantwortung des Menschen. Ja? Die Bibel lehrt eine Auserwählung zum Heil, da bin ich überzeugt davon. Ja? Aber die Bibel lehrt auch die Verantwortung des Menschen. Und da gibt es Leute, die sehen nur die Verantwortung des Menschen. Und da gibt es andere, die sehen nur die Auserwählung zum Heil, die Calvinisten. Ja? Und irgendwo gibt es dann einen Bereich in der Mitte, und da müssen sich Leute mühen, weil man letztlich sagen muss, es ist ein Geheimnis. Wie das Gott genau macht, das werden wir aus meiner Sicht erst in der Ewigkeit erfahren. Ja? Ich muss die beiden Seiten festhalten und getreu verkündigen, weil sie beide im Wort stehen. Und ich bin halt in der Situation, dass ich die Quadratur des Kreises, diese wunderbare Formel, die alles auf den Punkt bringt, die habe ich nicht theologisch. Ja? So sehe ich das persönlich. Ja? Und da muss ich in Demut versuchen, die biblische Mitte zu finden. Und dabei müssen wir uns als Brüder, die sozusagen dem Herrn ernst und treu nachfolgen, aus meiner Sicht sozusagen auch stehen lassen, an dem Punkt, wo wir sagen, gut, der andere Bruder hat eine etwas andere Erkenntnis, aber in den und den Eckpunkten sind wir uns trotzdem einig. Versteht ihr? Das ist mir wichtig, weil ich schon erlebt habe, dass es da ganz schöne bittere Kämpfe gibt und Ausgrenzungen. Schibolett, ja? Wohin gehörst du? Bist du ein Ephraimit? Dann schlachten wir dich ab. Bist du keiner, dann darfst du über den Jordan. Ja? Und das ist sicher in diesen Fragen nicht die richtige Haltung. Das vielleicht als ein Versuch eines Abschlussplädoyers zu der Frage. Ich weiß nicht, ob noch andere Fragen anstehen. Oder? Ja, gerne. Gottes Segen. Ja, natürlich. Gell?
Bekehrung und Wiedergeburt. Ist ihm das bisschen der heiß geworden.
Nein, da können wir doch beten, dass Gott ihn segnet.
Morgen wartet die evangelische Kirche in Osnabrück, Pastor Abendclub da wieder, und ich bin traurig, dass das...
Ja. Ja, aber der Herr schön, kann. Aber,
dass sie da waren, Gott
der Herr kann. Gell? Ja, schön. Dass
sie die Gemeinde finden, die
ja.
In eurer Richtung.
Ja, ja.
Dem Herrn befohlen, ne? Ja, gerne.
Also, erstmal wollte ich Sie fragen, ich habe nämlich keine Ahnung. Das Wort Abfall sagt ja eigentlich, dass man dran ist. Wie steht da im Urtext? Kann man nicht mal den Urtext da irgendwie sagen?
Ja gut, ich weiß nicht. Das Apostasia heißt eigentlich wegstehen von etwas, also wenn man es jetzt ganz wörtlich nehmen will, und wenn ich das richtig sehe, heißt es eben der bewusste Bruch eines Paktes, der Abfall eines Vasallen. Also das, der klassische Fall war zum Beispiel von mir aus jetzt, Juda war ein Vasallenstaat von Nebukadnezars Reich. Es hat Treue geschworen, es hat Abgaben gezahlt. Und dann heißt es, Juda oder der König fiel ab von Nebukadnezar. Das heißt, er hat gesagt, Schluss mit dem Beistandspakt, du kriegst keine, ich paktiere mit deinen Feinden. Ja? Das war sozusagen die Trennung einer bestehenden Verbindung, die bewusste Absage und das Überlaufen in das Lager des Gegners. Das war Abfall. Ja? Also hat nichts mit Äpfeln zu tun, sondern es hat etwas mit dem bewussten Absagen von Bündnissen zu tun, die vorher eingegangen worden waren. So ist eigentlich der Begriff Apostasia, wenn ich es richtig weiß, vom Griechischen her zu verstehen.
Und dann ist es ja auch so, dass dieser Abfall im Alten Testament, das steht nicht das Wort, aber das haben wir mal, ich habe keine Ahnung von.
Ja, das ist natürlich im Hebräischen ein anderes Wort, ja, aber.
Das ist ein anderes Wort, aber dass da, wenn der Abfall beschrieben wird, da ist ja nicht endgültig gewesen. Also Israel ist immer mal abgefallen und ist auch wieder drangekommen.
Ja, ja.
Na? Und von daher, also ich bin mir wirklich kein Urteil erlauben, aber von daher denke ich, Abfall ist, wie Sie sagen, ein bewusstes Absagen, ein Vertrag nicht einhalten. Und damit würde ja... Ne?
Ja, ne, der Punkt ist...
Dass ich dran gewesen bin, dass ich den Vertrag macht man mit Gott nicht, aber das, was da war.
Ich meine, der Punkt ist eben, aus meiner Sicht auch die Himmelreichsgleichnisse in Matthäus 13 zeigen, dass Gott auch das äußere Bekenntnis zu Christus schon ernst nimmt und als eine gewisse Beziehung wertet, die im Grund den Menschen unter ein verschärftes Gericht und eine verschärfte Verantwortung bringt. Also wenn sich jemand als Christ bekennt, ja, dann stellt er sich eigentlich unter die Herrschaft des Christus, obwohl er es in Wahrheit gar nicht tut, wenn er also nur ein Namenschrist ist. Ja? Und das bringt ihm eine erhöhte Verantwortung. Das Volk Israel war im äußerlichen Bund mit dem Herrn, aber war in den Zeiten, wo es in diesem äußerlichen Bund war, trotzdem nur eine kleine Minderheit wirklich mit dem Herrn verbunden, sondern auch wo sie treu immer nur dem Herrn die Opfer gebracht haben, haben sie es in ihrem Herzen nicht aufrichtig gemeint, die meisten. Ja? Von daher war der Zustand zwischen dem, dass sie offen den Götzen gedient haben und dass sie nur widerwillig dem Herrn gedient haben, vor Gott natürlich trotzdem noch mal eine Stufe schlimmer, aber die meisten Israeliten haben nie eine wirkliche Glaubensbeziehung zum Herrn gehabt, wie ein David oder ein Jonathan oder eben die, bei denen man das wirklich merkt. Ja, das sagt ja der Herr auch eigentlich im Rückblick immer wieder, dass das Volk Israel eben insgesamt da sehr untreu war und nur Einzelne wirklich in der Glaubensbeziehung zum Herrn standen, wie ein Abraham.
Das ist ja richtig, aber zum Beispiel diese sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist in Da ist es ja so, dass also Israel, Paulus oder wer auch immer den geschrieben hat, Israel, also die Christen,
die Judenchristen,
gewarnt, nicht wieder in die Tempelsache zu gehen.
Ja, genau.
So, damit lästern sie Gott und fallen ab, also den Herrn Jesus und fallen ab.
Gut, ich meine, aus meiner Sicht muss man einfach dazu wissen, wenn ein Jude, der sozusagen an den Messias gläubig geworden war, zumindest äußerlich, wenn der wieder zurück wollte ins Judentum, musste er sich offiziell von Jesus Christus absagen. Ja? Er musste also praktisch Buße tun über dem Schritt, den er vorher getan hatte. Und damit ist ganz klar, dann gab es kein Sühnopfer mehr für ihn. Ja? Er hat jetzt gedacht, jetzt opfere ich wieder Schafe, aber das hat Gott natürlich nicht anerkannt, ja, sondern wer das wahre Lamm kennengelernt hat und hat dann dieses Lamm verworfen, der konnte auch nicht mehr aus dem alttestamentlichen Priesterdienst irgendeine Rettung erwarten, sondern er hatte wirklich die Quelle seines Heils abgeschnitten, ja, das ist ganz klar, ja, und die Frage, die eben strittig ist, ist nur, sind die, die er da anspricht, die so etwas getan haben, vorher wiedergeboren gewesen oder nur Mitläufer in einer judenchristlichen Gemeinde, in der der Herr verkündigt wurde und auch durch Zeichen und Wunder sich geoffenbart hat? Das ist die Frage, die unterschiedliche Ausleger unterschiedlich beantworten. Ja? Aber das ist gar keine Frage, wer so etwas tut, abfallen, ja? Der geht auf ewig verloren. Das ist gar keine Frage für mich. Ja? Das kann man auch nicht irgendwann dran rumdeuteln.
Ne? Den Blick auf die Sünde gegen den Heiligen Geist habe ich von jemand anders jetzt sogar gehört. Das war mir also ein völlig neuer Gedanke, dem ich aber noch nicht nachgegangen bin. dass die Sünde gegen den Heiligen Geist eigentlich von Israel her zu sehen ist, weil sie ihren Messias, den sie noch nicht erkannt haben, abgelehnt haben.
Ja, ja.
Dass also klar. Gar nicht auf Christen bezogen ist,
kann
sondern
auch nicht.
Auf das Volk selber.
Ja, das sehe ich genauso, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist haben die Pharisäer begangen, die im Angesicht, als der Herr selber vor ihnen stand und in der Kraft des Heiligen Geistes in einer einmaligen Weise Wunder getan hat, das praktisch dem Satan zugeschrieben haben. Ja? Mhm. Und in dem Sinn kann kein wiedergeborener Christ die Sünde gegen den Heiligen Geist überhaupt begehen. Er hat ja den Geist Gottes innewohnend in sich. Und von daher gesehen ist das etwas ganz anderes. Das ist aus meiner Sicht so gar nicht möglich, sondern es war eine besondere Situation, eben als der Herr auf Erden war und als der Geist Gottes in einer ganz besonderen Weise von Gott gesandt Wunder gewirkt hat, ja, die eigentlich hätten jeden aufrichtigen Bibelleser des Alten Testaments dazu bringen müssen, zu sagen, hier ist der Messias. Ja. Es muss der Messias sein, Jesaja 35. Ja. Und in dem Angesicht dieses offenkundigen Wirkens Gottes zu sagen, Jesus Christus hat praktisch durch die Macht des Feindes diese Wunder getan, das war unvergebbar. Ja. Naja, klar. Dieser Abfall, das ist ja, da geht's. Und das ist eben wichtig, dass man da sieht, wer abgefallen ist, der ist ganz klar verloren. Ja? Die Frage ist aber, kann jemand, auf den diese Dinge aus 1. Johannes zutreffen, die wir jetzt gelesen haben, der Same Gottes bewahrt ihn, er kann nicht sündigen, kann der einen Abfall begehen? Ja? Nach der Lehre des 1. Johannesbriefs, das würde ich bestreiten. Ja? Was heißt es, er bewahrt sich selbst? Also wenn es nicht mal bedeutet, dass ich vom Abfall bewahren kann, dann muss ich die Aussage in 1. Johannes 5 irgendwo abhaken. Dann kann ich die eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen. Ja? Also das ist ja die äußerste Sünde. Ja? Also was heißt es dann, er bewahrt sich selbst, wenn es nicht das heißt? Lass uns einfach mal drüber nachdenken, gerade diese drei Aussagen aus dem 1. Johannesbrief. Für mich waren sie ein Schlüssel für diese schwierige Frage. Weiß nicht, wie es euch geht.
Vielleicht können wir gleich da Schluss machen und vielleicht nachher in
müssen wir fast, ja.
Ja.
Weil halb zehn.
Einzelgespräche noch weiter.
Ja, 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 weil es ist.
Ja.
Geht sonst immer weiter.
Und ja. Schön, dann beten wir vielleicht noch zum Abschluss, ja? Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt auch für diese Zeit des Austausches. Herr, wir danken dir dafür, dass du doch einfach auch deine Hand halten willst über die wahren Gläubigen, über diese kleine Schar, die mitten in diesen Bewegungen des Abfalls noch dir treu bleibt. Und gib du Stärkung und Erneuerung, gib du Gnade und dass doch wirklich auch noch Menschen aufwachen aus den Verführungen, herzukommen zu dieser Schar der Getreuen. Gib Gnade, dass dein Wort wirklich auch noch hinausgetragen werden kann, auch dort, wo religiöse Verführung schon so kräftig wirkt. Und dass noch Menschen zum ewigen Heil finden und auch den Weg der Treue finden, der so wichtig ist in dieser letzten Zeit. Lass uns dir in wahrer Liebe anhängen und dir nachfolgen, dir dienen, auch wenn es zunehmend schwieriger wird und die Verfolgung, der Druck größer wird. Gib uns die Kraft deines Geistes und schenke uns deinen Segen und Frieden, auch wenn wir jetzt auseinandergehen, wenn wir nachher auch schlafen, gib eine gute Ruhe und Erquickung und dass wir auch mit neuer Frische morgen dein Wort wieder aufnehmen können und Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Wir preisen dich und bitten dich um deinen Frieden und Segen für uns alle. Amen.
Amen. Amen.